Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Podcast. Und mein Name ist Maddie Müller. Wir sind bei Folge 85. Und mir gegenüber sitzt die zauberhafte
Tina mit K. Hallo.
Schönen guten Tag, Tina.
Guten Tag, Maddie.
Schön, dass wir wieder zusammenkommen konnten.
Hallo, liebe Sumpfis.
Für die Juni-Ausgabe. Wir müssen gleich vorneweg schieben. Heute wird es nur 3 Podcasts geben.
Genau.
Die Tina war nicht fleißig.
War sie, aber sie war nicht erfolgreich.
Okay. Es gab da ein paar Probleme. mit einem Dialekt.
Nee, nicht nur das. Nicht nur das.
Okay, gut.
Ich bin einfach diesmal nicht erfolgreich gewesen. Ich habe mir einige Podcasts angehört und habe gedacht, komm, gib ihm noch eine Chance. Gib ihm noch eine Chance.
Nein.
Gib ihm noch eine Chance.
Tina, da musst du härter werden.
Ich weiß, ich
eindeutig.
Weiß. Das. Und dann das Problem ist, wenn ich da erstmal so 2, 3 Podcasts habe und höre dann den vierten an und dann nervt mich jede Fliege an der Wand und dann schmeiße ich die auch weg. Und deswegen habe ich jetzt hier an dieser Stelle aufgegeben und heute gibt es von mir nur einen Podcast, dafür mit einer Fanfare.
Oh, na dann, das gleicht es natürlich wieder aus.
Ja.
Aber da erübrigt sich auch die Frage nach dem Beginner, obwohl, wär ich heute dran gewesen?
Du wärst heute dran gewesen,
ja, ungerade. Ist ja sowieso egal, dann durchbrechen wir auch nicht die Serie. Aber wir haben mal wieder einiges erlebt.
Du jedenfalls.
Letzten, ja gut, ich war doch echt, doch. Es war viel los. Allgemein sowieso, im Moment ist ein bisschen sehr viel los bei mir. Also man sieht es nicht nach draußen, sondern nach innen eher so. Vorbereitung für die Posthof-Keller-Serie. Das ist doch schon ein bisschen mehr als gedacht. Und es gestaltet sich auch schwierig, weil, es müssen sehr viele Leute zusammenkommen. Und das macht es natürlich
ist immer schwierig, ja.
Problematisch. Aber egal, wir kriegen das hin. Und am Schluss zählt ja sowieso nur das Ergebnis. Aber da dann an geeigneter Stelle mehr. Möchtest du vielleicht anfangen? Ich bin sehr gespannt auf deinen ersten Punkt.
Ja, also nach Monaten haben wir dann mal unseren Airfryer in Betrieb genommen. Ne? Nachdem du, weiß nicht mehr, vor wie viel
Betrieb
Folgen.
Genommen. Ihr hattet den zu Hause und habt den einfach nicht.
Ja, ja. Vor wie viel Folgen du von dem Airfryer geschwärmt hast.
Vielen.
Da hast du mir den Link geschickt und ich habe den direkt gekauft und seitdem stand er im Flur, weil ich wusste nicht, wohin damit.
In die Küche?
Ja, voll. Und dann schickte mir die Diana noch, ja, sie hat einfach ihre Mikrowelle entsorgt und hat dann den Airfryer stattdessen eingestellt. Habe ich leider das Veto von meinem Mitbewohner bekommen. Er wollte die Mikrowelle behalten. Und ja, dann musste ich so ein bisschen in der Küche umdisponieren und dann hatte ich noch ein bisschen Ärger mit Sendungen, von denen ich 2 Dinge bestellt hatte, von denen nur 1 ankam und der Versender gesagt hat, ups, ja, dann kriegst du hier das andere erstattet. Ich so, nein, ich wollte 2. Hab dann versucht, da ewig lang eine Antwort zu bekommen, ob ich denn den zweiten Artikel bekomme und hab dann aufgegeben, hab den ersten Artikel, den ich alleine nicht gebrauchen konnte, zurückgeschickt und hab den bis heute nicht erstattet bekommen. Ich werde nicht mehr bei diesem Shop bestellen.
Sag's doch.
Otto, nee, wie heißt das?
Otto?
Das ist wie der Marketplace bei Amazon. So gibt's da bei Otto den.
Ach.
Ich weiß nicht mehr, wie es
so
heißt.
So wie eine Fundgrube.
Ja,
oder wie?
So ähnlich, genau.
Otto ist doch eigentlich seriös.
Richtig, aber eben nicht dieser Unterhändler.
Ah, stimmt, da habe ich schon mal was gehört, dass der gar nicht
das
so.
Das ist mir schon mal passiert bei denen.
Hast du das mal erzählt da?
Das war mit dem Schrank, habe ich das auch schon erzählt?
Irgendwas habe ich schon mal gehört von diesem Billig-Otto oder nicht Billig-Otto, sondern Fake-Otto oder nicht so ganz richtig Otto.
Nicht Fake, also es ist so eine Unterhändler anscheinend.
Okay.
Und ja, genau, das Problem hatten wir mit dem Schrank schon mal. Da haben sie mir statt 2 Schränken nur einen geliefert. Genau das Gleiche. Was will ich mit 2 Schränken? Mit einem Schrank, wenn ich 2 brauche. Und dann den haben sie aber dann ohne Probleme zurückgenommen. Aber jetzt, wie gesagt, mit diesem, also es war eine Obstetagere. Ja, haben sie einfach ignoriert. Vielen Dank für nichts.
Vielleicht zu günstig.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich bei diesem Otto-Unterhändler nichts mehr kaufen.
Gut, wir müssen ja auch, wir haben ja auch ein bisschen den Auftrag, hier unsere Sumpfis vor solchen Sachen zu schützen.
So genau.
Sollten wir so Sachen klar ansprechen.
Richtig.
Ich habe nämlich was Ähnliches. Wenn ihr einen Hund habt und einen Tracker sucht und meint, ihr kauft den Testsieger, macht das nicht. Wie hießen die?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Nee, das Problem ist allgemein. Ich bin auch auf sowas reingefallen.
Ich sag's genau. Also wenn ich jetzt hier schon sage, wir müssen den Ross und Reiter nennen, dann muss ich das auch machen. Das war nämlich der Osmo. Warte, ich kann es dir genau sagen. Also ich habe nach einem Tracker gesucht. Ne? Ich wollte aber kein Abo abschließen. Und dann habe ich natürlich hier Testsieger, bla 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 bla. Und dann kam tatsächlich raus hier der Nordport Dock GPS von Osmo. So, der wurde hier als Testsieger gekürt. Und der soll angeblich einfach so funktionieren über, ja, genau, was eigentlich, hätte ich mir die Frage stellen sollen. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Sender drin oder sowas oder schon eine SIM-Karte verbaut oder irgendwas, ne? Keine Ahnung, ich bin ja kein Techniker. Das erste Problem war, ich habe aus Versehen zwei bestellt, weil du bist in den Shop, dann hast du, wie das halt macht, in den Warenkorb, bist auf dem Warenkorb, an die Kasse und dann war das irgendwie so gemacht, dass du auf diesen zweiten GPS-Tracker gelotst. Also ich bin aus Versehen draufgekommen, dann war schon zu spät, bis ich es gerafft hatte. So, und dann ist das aber leider, wie ich dann auch wieder feststellen musste, dumm wie ich bin, ich mache mehrere, also einen Fehler mehrfach, das war dann wieder irgend so ein China-Zeug. Ganz weit weg oder so. Also es kam, glaube ich, mindestens aus Großbritannien oder so.
Das ist ja fast so weit wie China.
Ja, das ist außerhalb der EU. Das ist scheiße. Naja, ging hin und her und dann habe ich hingeschrieben und gesagt, hier, ey, ich will nur einen. Und dann kam sogar auf Deutsch eine Antwort, ja, verstehen wir, aber ich mache dir ein Angebot, du kriegst den anderen 20% billiger und dann kannst du dann an Freunde weitergeben. Dann dachte ich mir, schlau wie ich bin, wenn das der Testsieger ist, verkaufe ich den bei eBay und mache ein Schnäppchen.
Oh.
Ja, dummerweise war es halt der Testsieger vom Osmo intern, was weiß ich, Test oder irgendein Fake-Scheiß.
Ja.
Und dann kam das Ding und dann war nichts, aber auch gar nichts dabei. Nichts einfach. Nichts.
Genau, du musstest eine SIM-Karte kaufen.
Genau, und dann bin ich zum Aldi, habe eine SIM-Karte gekauft, dann stand nicht drin, wie die SIM-Karte aktiviert wird. Dann haben sie gesagt, ich soll mir eine App runterladen. Dann habe ich die App runtergeladen und habe dabei gerade ein Abo für 34,95 Euro am Tag abgeschlossen, aus Versehen. Was ich auch glücklicherweise sofort kündigen konnte. Ich habe aber zwischendrin meine Kreditkarte vorsichtshalber gesperrt.
Alter Schwede.
Lauter so ein Scheiße. Also Osmo, Nordport Dock GPS nicht.
Ja, das Problem ist, ich bin da auch schon drauf reingefallen, dass ganz viele von diesen Fake-Anbietern selber so einen scheinbaren Testsieger dann vorstellen und dann liest du den Artikel und überfliegst das nur und denkst, ah ja, guck mal, hier haben sie verschiedene Produkte getestet und das ist der Testsieger und bla. Es empfiehlt sich da wirklich ein bisschen weiter zu lesen.
Ja, man muss auch mehrere Quellen.
Auf jeden Fall, im besten Falle dann wirklich einfach Stiftung Warentest oder so.
Ja.
Und ja, um sich vor sowas zu schützen, das ist echt böse.
Aber wir sind immer noch nicht bei dem Airfryer gelandet.
Genau. Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, der Unterhändler von Otto heißt ABC Schnäppchenmarkt.
Okay.
Ja.
Also den nicht benutzen.
Den nicht benutzen. Böse.
Und nicht den Osmo-Tracker kaufen.
Genau.
Nordpro.
So, und dann habe ich das dann eben zurückgeschickt, nicht erstattet bekommen und habe dann mir bei Amazon was Schöneres gekauft und habe dann eben diese Obstetageren irgendwann aufgebaut, habe mein ganzes Zeug verstauen können und der Airfryer wurde aufgestellt. Und ja, die häufigste Mahlzeit, die wir derzeit drin machen, ist, Marco macht sich überbackene Käsebrötchen. Mit Schinken und Käse oder Salami
ja
und Käse.
Eine Million Rezepte.
Ja, und deswegen lasst mir gerne eure Lieblingsrezepte zukommen.
Also ich habe hier so eine App, die heißt sogar, glaube ich, Airfryer oder so, von irgendeinem Airfryer-Magazin und so. Da kannst du sogar, wenn du ein Rezept hier raussuchst, eine Einkaufsliste erstellen lassen. Habe ich für 9,99 € for all time gekauft. Also normalerweise kostet die 9,90 € im Jahr. Aber da gab es da so eine Aktion und wenn du jetzt kaufst du für immer und dann ja, komm, die 10 Euro haben wir mal raus. Und das finde ich super praktisch. Dann kannst du oben eingeben, wie viele Personen und so und dann kommen die Zutaten, dann drückst du drauf, kriegst eine Einkaufsliste.
Super.
Das ist richtig cool. Und da gibt es echt coole Sachen.
Weil ich habe meine einzige Quelle derzeit.
Auch, du hast den gleichen wie ich,
den gleichen
mit
wie
zwei
du, genau.
Schubladen.
Ja. Meine derzeitige Quelle ist ein WhatsApp-Kanal.
Ja, habe ich auch gehabt, aber da
habe ich bisher ein Rezept gemacht, das war grüner Spargel im Wrap mit
Parmesan drüber.
Nee, es war Schinken und Käse eingewrappt.
Ach so.
Es war auch sehr lecker, aber wir sind uns da noch am Ausprobieren.
Ja, gut, das musste. Weil die Garzeiten sind ja ganz anders wie im Herd oder im Ofen oder so.
Auch, ja. Ich habe jetzt mal Kartoffeln drin gemacht. Wir machen gerne Ofenkartoffeln oder Ofengemüse. Ich sage, kann man viel besser, einfacher, schneller, fettfreier im Airfryer machen. Aber da, ja, die Garzeiten haben noch nicht gestimmt.
Ja, da musst du rumtricksen. Ich habe auch, glaube ich, eine Woche gebraucht. Also ich habe jetzt, weil wir hier ein Bäckerproblem haben im Ort. Naja, der eine macht um 6 Uhr auf, aber leider kommen erst um 17:45 die Brötchen. Der andere ist pleite, der dritte macht erst um 8 auf, weil er beim Rewe ist. Und also es ist Chaos hier. Und so oft ist es, wenn dann, also ich bin ja immer früh wach oder wenn ich auf die Arbeit fahre oder dann halt, die Conny steht um 6:30 auf, ich bin wach, gehe schon mal Brötchen holen, dann wird es alles ein bisschen schneller geht. So oft die Brötchen nicht da und die sind so absurd teuer geworden.
Wow.
Da kostet jetzt mittlerweile so ein Ciabatta-Brötchen einen vollen Euro. Und da dachte ich mir, ey, Alter, nee. Nee.
Jetzt backst du selber.
Ja, 8 Minuten, bing, fertig. Oh. Knusprig, supergeile Brötchen. Tipptopp. Und da kosten 10 Stück 1,50 oder so. Es tut mir leid, da bin ich zu geizig für. Weil mich das abnervt, ja. Also wenn ich einen Euro für ein Brötchen bezahle, dann muss es das halt auch wert sein. Überleg dir das mal. Hättest du früher 2 Mark für ein Brötchen bezahlt? Ja,
hier
da bin ich
doch
halt
jemand
so.
In D-Mark.
Ja, manchmal schon.
Okay, lass mal zum nächsten Thema gehen. Das wird mir sonst zu boomerhaft hier.
Ist mir wurscht. Aber ein Euro für ein Brötchen ist übertrieben.
Manni, ihr wart in einem Outdoor-Escape-Room. Erzähl doch mal.
So, du sägst mich jetzt einfach wieder knallhart ab. Ja. Gut, okay. Gut, du willst wissen, was ein Outdoor-Escape-Room ist. Das wollt ihr bestimmt auch, liebe Sumpfis. Ein Outdoor-Escape-Outdoor. Du bist auch ein Outdoor. Ja, ich bin ja ein Outdoor. Entschuldigung.
Genau, du bist der Outdoor.
Also ein Outdoor-Escape-Room. Das ist quasi ein Escape-Room draußen. Sagt er schon Outdoor. Das war jetzt auch wieder eine richtig geile Erklärung.
Vor allem, es sollten wirklich Menschen geben, die nicht wissen, was ein Escape Room ist.
Echt? Na gut, dann erklär mir das nochmal.
Früher hat man Schnitzeljagd gemacht.
Schnitzeljagd? Ja. Ja. Kommt eigentlich hin.
Oder Schatzsuche, oder?
Ja, na, aber Schnitzeljagd war ja eher so Wegfindeding, oder?
Ja, das ist jetzt...
Also da sind jetzt ein paar Rätsel auf dem Weg.
Genau. Also es ist so eine Mischung aus Schnitzeljagd und Geocaching.
Genau.
Und
ja, auch, ja. Und aber ohne GPS und so. Also wir hatten am Anfang, also das funktioniert so, pass auf, du kannst verschiedene Sachen im Internet buchen auf der Seite und da kannst du in, ich weiß nicht, 4 oder 5 Locations hier und wir waren in
Heppenheim.
Heppenheim, danke. Weil es gibt nämlich noch Eltville, was hier in der Nähe ist. Und dann gibt es sonst in Würzburg, glaube ich, und also ein bisschen weiter weg schon.
Der Fluch der Starkenburg, oder wie hieß das?
Genau, ja. So hieß das. Also du, wie du so schon sagst, es gibt auch so Titel, so coole, ne? Der Fluch der Starkenburg, das haben wir gewählt in Heppenheim. Und dann fährst du da hin und dann ist da so ein, Paketschrank von der Post, so ein Spind, Outdoor-Spind, ein bisschen robuster. Und dann kriegst du einen Code. Und mit dem Code kannst du dieses Schloss aufmachen und da ist ein Rucksack drin. Hm. Und in diesem Rucksack, der ist mit Schlössern gesichert noch.
Mhm.
Also die Taschen haben Schlösser. Und eine Tasche ist natürlich offen und da ist die Erklärung drin, da ist die Geschichte erzählt, worum es geht. Also bei diesem Fluch der Starkenburg ging es um böse Mönche, die verflucht waren und dunkler Wald und bla bla, wie es halt so ist. Ne? Es war super geiles Wetter und es war auch ein Test für den Flynn, mal zu gucken, wie der so läuft, wenn es ein bisschen weitergeht. Wusste ich ja nicht oder wussten wir nicht, weil ich hatte ja dann geplant, nach Tannheim mit ihm zu fahren. Das kommt ja auch später, das Desaster von Tannheim. Und jedenfalls läufst du dann da los und kriegst so eine, also wir haben die Notfallkarte sofort benutzt und wussten gar nicht, dass die Notfallkarte ist.
Schön.
Also wir haben da so ein bisschen, also die Erklärung war nicht, ja, nicht wirklich eindeutig, weil wir waren zu viert und haben es nicht gerafft und dachten, diese Karte, die dabei ist, das ist die Laufkarte. Das war aber die Karte, wenn du nicht mehr weiterkommst. Du hättest dir die Karte erspielen müssen, weil da war so eine Mappe dabei und da hast du pro Station so ein Puzzleteil bekommen und da war dann der nächste Punkt drauf und so weiter. Okay. Also du hättest eigentlich noch die Karte dir erarbeiten müssen. Deswegen hatten wir in der ersten Station massive Probleme, da irgendwie weiterzukommen. Wir wissen bis heute noch nicht, wo das Ding von der ersten Station war. Keine Ahnung. Aber wir konnten es irgendwie knacken, weil wir so lange rumprobiert haben und uns das so zusammengereimt haben, es waren immer so drei Zahlen, musste dann für so ein Zahlenschloss und dann ging es irgendwie immer weiter. Und dann waren wir gut, ich glaube auch 2,5 Stunden unterwegs gewesen. locker.
Wow.
Und das war schon ordentlich. Und das Wetter war, wie gesagt, super. Das war eine super schöne Gegend da rund um die Starkenburg.
Ich weiß.
Oh, da war eine, das waren so, weiß nicht, 500, 600 Meter. Da konntest du in dieses Tal reingucken von oben. Boah, das war stark.
Die Starkenburg ist doch unser jährliches Bandwochenende, wo wir im Sommer oder Herbst immer hinfahren.
Okay.
Deswegen kenne ich den Blick sehr gut.
Der ist wirklich bärenstark. Also da hast du einen Weitblick. Und wie gesagt, super Wetter. Das war schön. Und wir haben wirklich, das war schon knackig, die Rätsel. Also es war jetzt nichts für kleine Kinder, sage ich mal. Also wir haben da mit 4 Erwachsenen ganz schön dran rumgekaut. Also ich glaube nicht, dass wir es richtig gelöst haben. Aber es war jetzt nicht so wie, also in einem normalen Escape Room bist du ja wirklich eingeschlossen, musst zusehen, dass du rauskommst, dass du einen Schlüssel findest und so. Das gibt's ja da nicht. Ne? Es geht nur darum, das nächste Schloss zu knacken am Rucksack quasi. Und zur Not hast du halt ein Ding nett gemacht und legst den Rucksack wieder rein, fährst nach Hause und hast dann Spaß gehabt. Also ich fand es schön, es war auch schön vom Design her. Mhm. Also das war so schön, wie so altes Pergament, so ein bisschen aufgerollt. Eine Ledermappe, also war hochwertig sogar. Also war jetzt kein Schrott, muss ich sagen. Es war wirklich gut gemacht. Und ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. So 40 Euro pro Nase oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Es war gar nicht so
billig. Habt ihr noch geschenkt bekommen? Weißt du ja gar nicht, was gekostet hat.
Naja, dann kannst du ja sehen, wenn du auf die Internetseite guckst. Aber du musst ja, wir mussten uns ja eins aussuchen.
Ach so.
Also es war super, sehr zu empfehlen. Also wenn ihr da mal gucken wollt, könnt ihr mal einen Link in die Shownotes packen.
Ja, aber wir wollen nicht mehr googeln während des Aufnehmens.
Nee, machen wir nicht. Naja, wir hatten uns aber darauf geeinigt, dass ich noch googeln darf und du nicht.
Nee, wir haben dann gesagt, wir googeln beide nicht mehr.
Haben wir?
Ja.
Dann wäre ich mir nicht so sicher. Na gut.
Wir können es im letzten Podcast nachhören. Oder im vorletzten. Egal.
Nee, im letzten. Ist auch egal. Gut, ja, das wäre der Escape Outdoor Escape Room. Du hast noch was?
Ich wollte noch von meinem Malkurs erzählen, den ich dann nach der zweiten Einheit abgeschlossen habe für mich. Also der Malkurs an sich war super. Die Kursleiterin war auch echt ganz toll. Die hatte tolle Ideen, die hat tolle Tipps gegeben. Es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe ja die zweite und dritte Stunde verpasst. In der vierten war ich wieder da und da haben wir einen Rotkohl gemalt.
Warum?
Es geht.
Rotkohl.
Jetzt so einen Rotkohl in der Mitte durchgeschnitten. Das war voll die coole Idee, weil der hat ja so ineinander verdingste Blätter wie so ein Gehirn oder ein Darm oder so. Und es war einfach lustig, das zu malen. Ich fand das voll die coole Idee.
Rotkohl.
Ich fand's schön.
Ja.
So. Und auf jeden Fall. In der ersten Stunde war ja noch alles gut und die Leute waren auch noch okay. Ja,
und dann ist der Rotkohl verwelkt.
Nee, es ging um Menschen.
Oh,
Diese Spezies, die wir beide so gern mögen. Und da war noch alles okay. Ich habe schon gemerkt, ja, okay, ich passe hier nicht so ganz rein, aber naja, zum Malen. So.
Waren das andere Leute oder wie?
In diesem Fall jetzt waren halt in der ersten Stunde 3 Leute nicht da gewesen, die jetzt dann aber anschließend halt eben da waren. Ah. Und ich habe es halt, wie gesagt, die zweite und dritte Stunde verpasst und war jetzt die vierte Stunde da. Das ging schon los, dass eine ältere Dame, als ich da reinkam und so ein bisschen unentschlossen da stand, an welchen Tisch setze ich mich und so, kennst ja meinen Rested Bitch Face. Hm. Und dann sagt die zu mir, bitte lächeln.
Oh. Oh. Oh, da fährt schon wieder meine imaginäre Faust aus.
Ja, und meine hat es auch getan.
Ich das hasse.
Das hat mich unfassbar geärgert. Es gibt einfach Menschen, da merkst du sofort von der Aura her, mit denen wirst du nie klarkommen. Aber ich dachte, wir haben ja nur den Malkurs jetzt zusammen, was soll das? Und dann, dann hat hier diese Kursleiterin hat diesen Rotkohl bei uns in die Mitte auf den Tisch gelegt. Also die saß dann auch noch neben mir und
die,
meinte.
Die lächeln, Tussi.
Ja. Und dann sagte die Kursleiterin so, ja, geht das hier? Ansonsten rückt doch ein bisschen weiter zusammen. Und dann guckt die mich so an und sagt, tust du mir auch nichts?
Kann ich nicht garantieren.
Hätte ich sagen sollen. Ich, blöd Frau, habe auch noch gesagt, ich beiß nicht. Aber ich habe mich selber unterschätzt, wie bissig ich an dem Tag wurde. Oder hätte werden können. Hätte man mich nicht zu einem höflichen Menschen erzogen. Naja, jedenfalls hat die und eben die drei anderen Nee, die zwei anderen Frauen, also die eine, die war mir ja sehr sympathisch, die hat auch den Mund gehalten, aber die haben die ganze Zeit gequatscht. Und wir haben uns ja beim letzten Mal schon drüber unterhalten, wie ruhig wir beide es gerne mögen beim Malen, ne? Und dass ich sogar nicht mal Podcast, keine Musik oder so gehört habe, als ich zu Hause gemalt habe. Und die haben in einer Lautstärke gequatscht und ein dummes Zeug, an dem ich mich nicht beteiligen wollte.
Boah, ich fühle so mit gerade.
Das dachte ich, dass ich gemerkt habe, wie die Migräne in mir aufkam. Und dann habe ich mein Zeug zusammengepackt und dann sagte die Kursleiterin, was ist denn jetzt, was machst du denn? Ich sage, ja, ich tut mir leid, das ist mir hier zu laut und so, ich muss nach Hause, ich kriege eine Migräne. Und dann alle so, warum hast du denn nichts gesagt? Wir können auch leise sein. Und ich dachte nur, hätte ich was gesagt, hätte ich gebrüllt, könnt ihr mal die Fresse halten?
Hast du was vergessen? Ihr blöden Fotzen!
Naja, ich habe dann einfach so zu mir gesagt, okay, nee, also ist ja okay, man muss ja nicht mit jedem Menschen klarkommen, ich passe einfach nicht in diese Gruppe hier, ich war eigentlich im Frieden mit mir, aber, und ich bin dann auch geblieben und die sind auch still geblieben und so, und wie gesagt, das mit dem Rotkohl malen, das war ja echt schön, aber die Migräne war da, ich habe Migräne aus der Hölle gekriegt an dem Abend. So dass ich dann beschlossen habe, Teil 5 und Teil 6 ebenfalls ausfallen zu lassen, weil das ist es mir einfach nicht wert.
Mal doch selber.
Ja, ich fand halt die Ideen von der Kursleiterin so schön. Ich konnte die auch leider nicht persönlich per E-Mail erreichen. Ich werde nochmal an die VHS schreiben mit der Bitte, meine E-Mail an sie weiterzuleiten, weil sie hat da, also ich habe auch so gemerkt, sie fand das auch scheiße, dass die anderen gequatscht haben.
Ja, das ist so, boah. Hier, wenn du quatschen willst, weißt du, dann geh auf ein Kaffeekränzchen oder sowas, ja, oder keine Ahnung, das ist doch das Gleiche, als wenn du irgendwie in die Ober gehst und Chips frisst oder so,
keine,
weißt du?
Ja, aber puh, das war, ja, und ich werde auch, also diesen Kurs an der VHS in Bad Nauheim einfach nicht mehr belegen können, weil ich weiß, dass diese Personen schon das dritte oder vierte Mal da sind. Also die werden auch beim fünften oder sechsten Mal da sein. Ich muss mir leider eine andere VHS suchen.
Ja, gibt ja noch ein paar.
Ja. Also. Aber es war halt ein schöner Kurs, ne? Malen,
geh doch mal hier
Pflanzen malen mit Acrylmalen.
Zum Bösner oben in Bräungesheim. Da ist eine Pinnwand.
Ah, okay.
Da gibt es 1 Million Kurse.
Okay.
Muss nicht VHS sein.
Okay. Ja, also, was auch immer.
Ja.
Aber ja, das war leider meine Erfahrung mit dem Malkurs. Also malen, toll. Pflanzen malen, super, hat mir Spaß gemacht. Ich habe meinen inneren Monet entdeckt. Leider passte ich nicht in die
Rotkohl, Gruppe. Die Rotkohlphase von Jacques Begehr. Jacqueline Begehr. Ich sehe dich schon am Ellenbach sitzen. Die Kartoffelacker malen oder so.
Ey, ich wollte ja echt mit der Staffelei raus ein Rapsfeld malen.
Ja, schön, 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 schön.
Ja.
Ich habe wieder was im Kopf und also ich habe ja sehr viel, den ich auf Instagram folge, so richtig geilen Leuten, ja, und das sieht immer so easy peasy aus und ich denke mir so, ich muss immer wegscrollen, weil ich sonst durchdrehe, weil ich will das auch können, ne, aber ich kann es halt nicht, ne, so geil. Aber es ist so ein kleines Häuschen, so eine kleine Waldhütte in Schwarz-Weiß, wo Licht brennt. Ich will schon, ich habe jetzt endlich mal dieses hässliche Bild weggemacht. Das ist der erste Schritt. Aber noch geiler ist es, wenn du das auf beigen Papier malst.
Wow.
Weil da kannst du nämlich auch mit Weiß arbeiten und so. Oh, ich muss da ran. Das verfolgt mich schon seit Wochen. Dass der Conny gezeigt hat, das ist aber schön. Und wenn dir das schön findet, dann will ich das für die Conny malen. Weißt du? Und so, das triggert mich. Aber ich muss das mal wieder, ich übe schon auf der Arbeit so nebenher beim Notruf so ein bisschen rumkrixeln und so, weißt du. Und damit ich nicht komplett durchdrehe.
Ich werde auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich in der bevorstehenden Reha eine Ergotherapie bekomme, wo ich Malen mit Acrylfarben aussuchen kann. Und dann
müssen es denn Acrylfarben sein?
Nee, aber ich habe das jetzt halt zweimal, dreimal gemacht und habe mich jetzt gerade daran gewöhnt. Können von mir so Ölfarben sein, keine Ahnung. Aber ich habe ja auch dieses Farbmischen. Ich habe dann wirklich, diese Kursleiterin sagte dann, die heißt übrigens Marion, die Marion sagte dann, eigentlich brauchst du nur 3 Farben, halt wieder Drucker, ne? Magenta, Cyan und Gelb. Und daraus kannst du alles andere mischen. Und halt Weiß und Schwarz.
Du musst es halt immer wieder hinkriegen.
Ja, aber das hat mir, deswegen sage ich ja, meinen inneren Monet entdeckt. Das hat mir auch Spaß gemacht, so verschiedene Grüntöne dann zu mischen. Oder für diesen Rotkohl dann eben auch so verschiedene Rot, Dunkelrot bis lila Töne oder so. Und das dann so zum Rotkohl zu bringen. Das
ist ein ganz anderer Ansatz.
Und dann habe ich diese Verschlingungen der Blätter, habe ich dann eben nicht einfach so, die anderen haben das halt wirklich mit einem Pinselstrich weiß gemalt und ich habe es dann so geschlängelt und habe dann hier so ein bisschen Ockergelb reingemischt, dass es ein bisschen beige wurde und dann hier ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Und also ich bin da wirklich gerade erst in der Findungsphase. Und deswegen gucke ich mir auch gar nicht erst mehr Bilder von anderen an, weil sonst bin ich frustriert, dass ich das nicht kann, sondern ich entdecke meine innere Jacqueline.
Ja, das ist der richtige Weg.
Oder Claudine Monet.
Ich sage, das ist ja immer wie mit Musik oder so, Instrument spielen. Ja. Ja, du kannst nicht gleich ein Lied spielen, du musst erstmal die Tonleiter üben.
Genau, das haben die ja auch gesagt in der ersten Stunde. Ne, wenn du Musikunterricht nimmst, dann spielst du auch nicht gleich Mozart. Ja. Nee, aber du zeigst mir Noten lesen und ich mache was draus. Und vielleicht kann ich dann Lieder interpretieren mit Akkorden oder keine Ahnung. Oder improvisieren, irgendwas. Und so habe ich das beim Malen gemacht.
Aber beim Malen ist halt üben, 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 wie bei allem halt so Kunstkram. Ne? Du musst immer üben, üben. Und du, also es gibt ja so verschiedene Übungen, dann wo du am Würfel rumprobierst, malst erst einen Würfel, dann machst du die Kanten ein bisschen unrunter und machst dann einen Stein draus oder so. Oder was auch cool ist, wenn du Wolken, hast du ja auch angesprochen, da gibt es auch unfassbar viele Tutorials, wo das Schritt für Schritt für Schritt, aber es sieht natürlich bei dem super geil aus, der es macht da, ne? Aber wenn du das ausprobierst und ein bisschen rumprobierst, was mein Problem hier war, waren Bäume. Mhm. Ich bin heute noch immer noch dran, Bäume zu malen.
Die Marion auch gesagt, Bäume
Katastrophe.
Malen ist unfassbar schwierig.
Ja, das sollte man nicht glauben. Und aber die zeigen das immer, da machst du so Kreise und dann machst du die Kreise ein bisschen wuschelig und dann malst du die Schatten aus, von da kommt die Sonne. Und dann sieht es bei denen super geil aus. Dann ich so, ja, ist ja easy peasy. Und dann fängst du an, die Kreise sind schon scheiße, die du malst, weißt du? Also ja, Bäume sind, der Endgegner, finde ich. Also gerade so Naturzeugs da. Was ich gut kann, sind Leuchttürme, komischerweise. Da bin ich echt gut, aber naja, gut. Ja.
Das
also ich wünsche dir, dass du deine innere Jacqueline findest. Und
Claudine? Claude Monet.
Achso, Claude Monet. Ich wusste nicht, wie der mit Vornamen heißt, ehrlich gesagt. Bleib da dran. Das ist sehr meditativ.
Meditativ.
Was ich hier noch empfehlen möchte, ist der Whisper Trail. Den hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Den Whisper Trail, das ist ein, wie nennen sie es, Premium-Wandergebiet, muss man sagen, im Whispertal.
Das ist im Rheingau-Taunus.
Rheingau-Taunus, genau, bei auch Eltville, die Ecke da. Von Frankfurt ungefähr knappes Stündchen, wenn es gut läuft.
Ach so, jetzt ist die Autobahn wieder auf, ne?
Genau, die Brücke ist wieder offen.
Da musste
genau,
man durch Wiesbaden durchfahren.
Aber da hast du jetzt wieder 10 Minuten gewonnen. Also wir haben 50 Minuten oder sowas gebraucht, war super. Und da sind wir hingefahren. Und da gibt es verschiedene, die haben Namen, diese Wege. Ne, fährst dahin. Wir haben den Kurschatten in Bad Schwalbach gemacht.
Kurschattenweg.
Der war so, das war der beste, den wir bis jetzt gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Also der erste war schon geil mit der Landschaft so, diese verwünschenden Wälder und so. Also der war jetzt von der Optik am geilsten. Aber den fand ich so cool, weil der alle maximal, sagen wir mal, 1,5 Kilometer war irgendwas anderes. Also ich will nicht eine Station nennen, aber wir sind losgelaufen am Parkplatz und dann kamen wir an ein Moor. Also es war so eine, da haben sie früher so Torf gestochen oder sowas. Da war noch so eine alte Lore, ne, verrostet und verschrottet. Da fährt im Sommer eine Bimmelbahn, also so eine historische ne? Und dann hatten die da so einen Steg reingebaut, dieses Moor, so aus Holz. Und da konntest du dich da hinsetzen, hinlegen, so Liegestühle und so. Das war schon ganz cool gewesen. Und das war so die erste Station, dann ging es weiter, dann kamst du zu so einem See. Also letztendlich waren es mehrere so terrassenförmig aufgestaute, See ist es ja dann nicht, ne? Was ist denn das dann? Becken?
Teichweiher,
ja sowas. Und das ging da also quer durch den Wald.
Entschuldigung, neulich nochmal gegoogelt, Ich glaube, es war so, ein Teich ist künstlich angelegt, weil du hast ja einen Gartenteich zu Hause. Und ein Weiher ist natürlich. Also dann waren es wahrscheinlich Teiche.
Ja, verschiedene Größen. Also, ein bisschen also der größte war was für Fußballfeld oder so. Und da war die längste Bank Hessens. Das war einfach, also mir sah das so aus, als hätten sie einen Baum gefällt, den aufgeschnitten und eine Seite als Lehne und eine als Sitzfläche.
Ja, kann ja sein.
Waren, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, also so 80 Meter oder so, 30, 40, 50, keine Ahnung. Also die längste Bank Hessens angeblich. Das war dann so eine Station. Dann ging es weiter zu so einem Tempel, haben sie es, glaube ich, genannt. Aber das war einfach nur so ein Nur-Dachhaus. Und da war nebendran, konntest du so ein Holzorgel-Ding spielen. So. Aber so alle 1-2 Kilometer war irgendwas. Und das hat es halt super angenehm gemacht. Ja? Du bist nicht nur stumm gelaufen. Wir haben dann, sind dann von diesem eigentlichen Kurschattenweg mal abgewichen. Da gab es noch mehrere Wege, die konntest du kreuzen, konntest du kombinieren und so. Also es war richtig geil gewesen. Und dann sind wir am Schluss nach Bad Schwalbach rein, weil wir was essen wollten oder Kuchen oder sowas wenigstens. War nicht viel los, war ja unter der Woche. Und da haben wir dann noch ein schnickes Kaffee gefunden, haben noch ein Küchelchen gegessen, dann sind wir nach Hause gefahren. Das war sehr schön, es war ein sehr schöner Tag. Der Kurschatten in Bad Schwalbach sehr zu empfehlen.
Schön.
Und da ich ja Urlaub hatte,
genau, war ja wieder Tannheimer Talzeit.
Unschwer erkennen kann an diesen vielen Aktivitäten, die ich draußen gemacht habe. Ich habe mal wieder gedacht, ich bräuchte mal ein paar Tage für mich allein in den Bergen. Und das war das letzte Mal, dass ich allein in den Bergen war.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ich brauche es nicht mehr.
Oh.
Ich brauche nicht mehr diese Alleinseitzeit.
Okay.
Also das war mir beim letzten Mal schon so ein bisschen...
Und da warst du ja ganz alleine, hast du noch nicht mal den Charlie mehr dabei.
Ja gut, da bin ich halt Fahrrad gefahren, das ging.
Okay.
Das war wieder was Neues, das war so ein neuer Impuls. Ne? Ja. Ich hab mit Fahrrad da rumgegurkt und so, war auch schön und hab dann halt auch viel mehr Meter machen können, logischerweise. Das war dann da, also da war ich abgelenkt, sag ich mal. Das Dumme war jetzt, es hat geregnet wie Sau.
Ah, ist halt nicht schön.
Nee, es war nicht, also erst Tag ging... Es war ein bisschen frisch. Ich war früh da, ich war um 10 Uhr da unten, dann schnell eingecheckt und los. Und dann hinter zum See gelaufen und da waren da so viele Menschen.
Gut, dann war das ja gar keine Alleinzeit.
Und dann der Flint dabei. Oh, der ist aber süß. Halt's Maul, geh weiter.
Ja, deswegen ist das ein Schäferhund. Da halten die Leute Abstand und wechseln die Straßenseite.
Und die als den Hund Der ist aber süß. Ja, ich weiß. Verpiss dich. Echt jetzt. Ja. Lass mich doch einfach mal. Kann man mal so eine Ruhe. Und dann diese Leute, ne? Die du schon. Die siehst du noch nicht, aber du hörst sie schon.
Ja.
Boah, jetzt mach ich so aggressiv. Diese Lautredner. Und dann kriegst du die nicht los, weil die gleiche Strecke laufen. Das war nicht schön. Also es war. Und dann bist du da hinten am See und da gibt es mittlerweile zwei Hütten. Die eine ist nagelneu, groß, wie so eine Kantine, modern geschnitten, so in den Berg integriert. Irgend so ein dummer Architekt hat sich irgendeine Scheiße dabei gedacht. Sieht richtig kacke aus, das Ding. Ein Riesenklotz, total ungemütlich, also hat nichts von der Hütte, das ist eine Kantine. So, nebendran ist die ursprüngliche alte Hütte, die ist super, da gibt es coole Suppen und so, da gibt es eine Zensi, weißt du, also so urig halt, ne? Und nebendran diese Kantine. Das Kleine hat natürlich zugehabt, ne? Weil, so, Vorsaison. Und das Große, ich habe eine Gulaschsuppe bestellt. Ich hatte Bock auf Suppe. Weil ich wollte ja eigentlich dieses kleine Ding Suppe essen. Aber das hatte ja zu. Also wenn ich das große Ding sehe, die haben doch bestimmt auch eine Suppe. Dann guck ich, die haben hausgemachte Gulaschsuppe. Es hat exakt, ich hätte es handstoppen können, von der Bestellung bis zur Lieferung, 2 Minuten gedauert.
Ja, die haben die vorproduziert.
Ja, Kelle rein, flatsch hier, friss.
Nee, vorher Knast. Haben sie die Dose aufgemacht.
Ja, rausgemacht halt, ne? Wieso? Also es kam mir vor wie im Knast, so hier, da. Dann hast du da war irgendwas wie Anis oder so ein Dreck da drinnen wieder. So ein.
Das wird mir hier zu rantig.
Ja, aber es nervt ab. Ich weiß. Mach doch einfach mal eine Gulaschsuppe mit Gulasch,
Erzähl doch mal was Paprika Schönes. Und fertig. Du warst zum ersten Mal mit dem Flynn alleine unterwegs.
Ja, Flynn war super.
Ja. Das finde ich, find ich toll.
Klasse mitgemacht. Flynn hat mit.
Mega.
Also nicht gearbeitet. Der ist
einfach mitgekommen.
Ja, der hat
super.
Überall sich hingelegt, hat sich entspannt. Der war völlig relaxed. Komplett die Autofahrt
Perfekt.
Gepennt.
Perfekt.
Der Hund war bärenstark. Der ist angekommen. Wir sind immer in der gleichen Pension. Das ist ja sehr familiär da. dann hat die den gesehen, weil die hatte den noch nicht gesehen, die kannte ja nur den Charlie. Und dann guckt die den an und das, wie halt so ist, ne? Kein Mucks, guckt die so an mit seinem Fuchsgesicht. Und na, das ist aber ein netter. So, und der Charlie durfte nie mit in den Frühstücksraum. So, ich gehe so Richtung Zimmer, ne? Und dann sagt die, ja, und wenn es dann morgen ihr zwei zum Frühstück kommt, dann geht's gleich links da. Wieso, darf der mit? Ja, das ist doch lieber. Da dachte ich mir, weißt du, der Charlie war 10-mal da und der durfte nie mit. Das fand ich ein bisschen gemein von Charlie, muss ich sagen. Ja. War so ein bisschen so ein kleiner Knicks im Herz, aber gut. Aber irgendwie fand ich schön. Und dann haben wir so einen VIP-Platz gekriegt, so um die Ecke, wo eigentlich nie einer gesessen hat, seit ich da war. Hat da nie einer gesessen. An der Theke quasi so, Eingang zur Küche. Und dann haben die uns da so ein bisschen abseits gesessen zu den anderen. Und da hat er sich dann da unter den Tisch gelegt und hat gechillt. Ja, das war dann, der kam sehr gut an, der Bub. Und montags wollte ich dann in die Stulbenfälle und da ist er dann auch über diese Gitterbrücken, also naja, nicht über die Brücken selbst, sondern da ist er so ein Plech gewesen für die Hunde, haben die extra so ein Plech da montiert auf diese Gitterbrücken, damit die da auch laufen können. Und da ist er dann locker drüber
marschiert. Das Foto hat mir die Conny geschickt, ja. Tapferer kleiner Flöten.
Ja, stand so also, kurz geguckt, ich sag, kommst du? Und dann,
Der JJ hätte da wahrscheinlich so seine Problemchen gehabt.
Charlie, aber der ist ja auch völlig eskaliert.
Breiter gebaut als der Flynn.
Und den Charlie konntest du ja auch nicht tragen, das konnte er ja nicht leiden. Ja, den Flynn, den nimmst du einfach, steckst in die Tasche und lässt los. Ne? Aber also der ist ja in vielen Sachen so viel entspannter, dieser Hund. Ja? War schön, wir sind da rum, dann habe ich ihn laufen lassen, ist er rumgepäst. Haben wir noch einen schwarzen Salamander gesehen. Da ist fast draufgetreten. Ups, aber ich habe ihn zum Glück noch gesehen, der hat sich nicht bewegt. Kohlrabenschwarzes Vieh. Mhm. Also du hast
kein Feuersalamander.
Nee, hast noch nicht mal die Augen gesehen, so schwarz war der. Das war so krass. Ja, war schön wieder und dann hat es halt angefangen zu pissen und dann hat es nicht mehr aufgehört zu pissen.
Schade.
Dann dachte ich, boah, Alter, dann war ich da so nach anderthalb Stunden da fertig und dann dachte ich, boah, was machst du denn jetzt? Es ist 11 Uhr. Mhm. Kannst du jetzt den ganzen Tag durch den Regen tappen? Ey, bist du ja im Arsch, der Hund stirbt, was weiß ich. Naja, dann sind wir halt wieder, dann wollte ich genau, ich wollte zum Hahnenjoch Kammer heißt das, glaube ich. Das ist dieses Schladertal, da habe ich auch schon mal erzählt. Das ist so richtig krass geiles Tal mit so über der Baumgrenze und also so karg, so ein bisschen wie Schottland sieht es da aus, wo sie diese Straße gebaut haben, damit die Leute ihre Leute beerdigen können. Mhm. Dieses Schlad war so abgeschieden und es war im Berg gebaut und die konnten keinen Friedhof bauen. Also haben die für die extra eine Straße gebaut, damit die ihre Toten abkarren können. Wow. Und das ist dann halt mittlerweile so eine Verbindungsstraße da und da ist es halt richtig cool und da wollte ich hin und dann war da so eine Tafel, wo die ganzen Pässe drauf standen, geöffnet, 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 Hahn kam ja geschlossen. Mhm. Also geht es auch nicht.
Wegen Wetter oder?
Ja, keine Ahnung warum, ob es da noch irgendwie Schnee lag oder so, das kann ja sein. Also auf den Gipfeln war schon noch viel Schnee und da das ja auch über der Baumgrenze ist, vermutlich liegt da noch richtig viel Schnee. Ja gut, jedenfalls dann nach Hause, dann bin ich an den Haldensee gefahren, hab gedacht, ja komm, und dann hat es nicht mehr geregnet, dachte ich, ja komm, dann läufst du mal los. Losgelaufen, war alles cool, dachte, oh, guck mal, es wird ja besser. Und dann fing es wieder an zu pissen und zwar richtig und dann wurde es auch noch kalt und windig und bleh. Da war ich bis auf die Unterhose nass und habe zwei Jacken verballert.
Oh nein.
Die eine hatte ich schon gewechselt und schlauerweise die andere im Auto gelassen, die war jetzt auch nass. Ja, dann hatte ich nichts mehr. Und am nächsten Tag hat es geschneit. Aber so richtig.
Oh nein.
Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich fahre jetzt nach Hause.
Oh.
Es hat ja keinen Sinn gemacht.
Ich weiß.
Ich hatte Sommerreifen drauf, wo hätte ich hinfahren sollen. Ja, ich konnte ja noch nicht mal flüchten oder so. Ich hatte keine Winterklamotten, ich hatte nur dünne Hosen, nur noch nasse Jacken. Also es war nicht möglich.
Schade.
Ja, es wäre schön gewesen. Es war richtiger Wintereinbruch nochmal. Müssen wir überlegen, am 16. Mai oder so.
Ja, die Eisheiligen haben dieses Jahr einfach echt reingehauen.
Aber volles Rohr. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt heim. Tag früher. Ja, und da habe ich aber eigentlich auch gemerkt, so mit der Conny wäre ich geblieben. Da hätten wir uns irgendwie arrangiert oder so.
Ja, dann hättet ihr euch gemütlich gemacht auf dem Zimmer, wärt schön essen gegangen.
Ja, oder ich wäre in irgendeinen Laden, hätte mir Klamotten geholt oder sonst irgendwas. Ja. Hätte ich ja eh gebraucht. Aber es war irgendwie so, die ganze Zeit hat eigentlich nur die Conny gefehlt. Und das war halt, so wie so ein Heimweh halt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, ich brauch's nicht mehr alleine. Brauch's nicht mehr.
Naja, ist auch eine wichtige Erkenntnis.
Ja, Also damals, vor 10 Jahren, als die Kinder in der Arschlochsphase waren, Teenager und so, da habe ich es sehr wohl gebraucht und das hat mir auch sehr gut getan. Aber mittlerweile, muss ich sagen, nö, ich bin geheilt.
Ja, schön.
Gut, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gesappelt dafür, dass wir nichts hatten, ne? Also meistens eigentlich ich. Ja. Es tut mir leid, Leute. Liebe Sumpfis, aber wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir steigen mal ein, oder?
Was ich das letzte Mal vergessen habe, ich wollte jetzt an dieser Stelle meinen Bruder verabschieden. Tschüss, Nico.
Scheiße, auf eure Podcast.
Ja, der hört nur unser Vorgeplänkel und schaltet dann aus.
Ja, dann mach's gut, Nico. Lernen wir uns mal kennen?
Ja, der will dich unbedingt mal kennenlernen, damit er mal einen Podcaster kennenlernt. Podcast. Ich gesagt, ja, ich bin doch Podcaster.
In.
Ja. Nee, das zählt nicht. Okay.
Nee, das zählt nicht. Achso, weil du die Schwester bist.
Weil wir verwandt sind, ja.
Ja. Naja, ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, ne? Also von daher bin ich ja schon in alter Hase.
Ja, genau.
Gut,
Hans Dampf von Frankfurt.
Hans Dampf von Frankfurt, genau.
Leg doch mal los mit deinem Podcast.
Genau, ich habe den ersten Podcast mitgebracht und der heißt Inside Cum-Ex.
Oh mein Gott.
So wie ich dich kenne, weißt du, was Cum-Ex ist? Cum-Ex heißt es eigentlich, glaube ich.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es unfassbar skandalträchtig war und dass alle Involvierten ungeschoren davongekommen sind. Und ich hasse das so sehr, dass ich mich damit nicht weiter beschäftigen wollte.
Ja.
Also, so viel weiß ich über Cum-Ex, Cum-Ex, wie es auch immer heißt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum ich mir das angehört habe, weil das ist wirklich, das regt einen dermaßen auf. Aber ich erkläre dir auch, warum das so ist. Das würde ich gern spoilern, weil das macht es ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher, aber man weiß jetzt warum. Also folgendes, Cum-Ex ist ein, das mal ganz grob gesagt, ein Geschäft mit Aktien, bei denen man Steuer erstattet bekommt, die man nicht gezahlt hat. Ja.
Da fängt es schon an.
Klingt komisch, ist aber so. Es ist wirklich so. Also es geht rund um diesen Tag, an dem Steuern bezahlt werden. Also wenn du irgendwie so Aktiengeschäfte machst, gibt es irgendwie so ein oder zwei Tage im Jahr, wo dies alles abgerechnet wird und darauf zahlst du dann deine Steuern. Dann ist es so, also ich habe einen Link dazu gepackt in die Shownotes. Da wird es sehr schön mit so einem Flipchart-Filmchen erklärt, wie das funktioniert. Ich habe es immer noch nicht so richtig gerafft, aber irgendwie werden Aktien hin und her verschoben und haben teilweise gleichzeitig zwei Besitzer dadurch, weil du kannst Aktien verleihen, wusste ich gar nicht. Das sind die sogenannten Leerverkäufe.
Hey, was die sich alles einfallen lassen, um
das
Geld zu machen.
Das ist geisteskrank, absolut geisteskrank. Und das Ganze geht seit 90er Jahren, 90er oder sogar 70er, ich glaube 90er, ich habe es mir aufgeschrieben, warte mal. Weil der sogenannte Schäferwolf, der hat es, Schäferhund, Entschuldigung. Der August Schäfer, ja, hieß der oder heißt der, der wohnt sogar in Kaben, hier bei uns um die Ecke. Und der war irgendwie, der hatte so einen komischen Titel, aber irgendwas so Finanzaufsichtskram, keine Ahnung. Der hat schon 1992 die Börsenaufsicht darauf hingewiesen, dass Dividende gestreckt werden und da ein krummes Geschäft läuft. So, wurde ignoriert. So, ja, wenn du meinst, so, weißt du? Und das ging insgesamt von 1992 bis 2012, haben die gebraucht, um diese Gesetzeslücke zu schließen. Und es sind, also erst haben es Banken gemacht, diesen ganzen Scheiß, weil du da die Aktien in einem irrsinnigen Tempo hin und her schieben musst und du brauchst drei Leute dafür. Also du brauchst einen, der die Aktie besitzt, einen, der sie sich leiht und einen, dem du die weiterverleihst. Dann hast du gleichzeitig zwei Besitzer und dann kriegst du durch dieses Tempo hin und her und rund um diesen Steuertag bekommen zwei Leute eine Bescheinigung ausgestellt, dass sie Steuern bezahlt haben und das Finanzamt kann nicht mehr kontrollieren, zu welchem Zeitpunkt wem die Aktien gehört haben. Und deswegen wissen die nicht, ob jetzt die Steuer bezahlt wurde oder nicht. Ist nicht nachvollziehbar.
Irre.
Technisch. Ja, und deswegen haben die gesagt, ich habe die Steuern bezahlt. Und der andere so, ich habe die Steuern nachbezahlt und kriegen die Steuern zurück. Also halt nur einmal Steuern bezahlt und der Gewinn wird dann durch die drei Leute aufgeteilt. Und jetzt halte ich fest, und allein in Deutschland ist dadurch ein Schaden in welcher Höhe entstanden?
Was ich möchte nicht wissen. Sag's.
10 Milliarden Euro.
Alter Vater,
ey. 10 verdammte Milliarden, die uns gestohlen wurden. Uns allen. ja, durch diese Geschäfte. Ich sag's jetzt mal, weltweit, also das gibt's nicht nur in Deutschland, das machen alle auf der ganzen Welt, ist dadurch ein Schaden von 288 Milliarden Euro entstanden. Kannst du dir vorstellen? Nee, die kannst du dir nicht vorstellen. Und das Krasse ist, in jeder Folge, es sind sieben Folgen, und in jede Folge beginnt dieser Cum-Ex-Skandal hat einen Schaden von 10 Milliarden Euro verursacht in Deutschland. Mit diesem Geld könnte man Pflegeeinrichtungen für 200.000 Leute bauen. Und jedes Mal ein anderes Ding, weißt du? So und so viel Kindergartenplätze, so und so viel das und so.
Das ist ja Ragebait.
Das ist krank, das ist so krank. Das ist so asozial einfach, ja. Es gibt, jetzt nur um die Dimensionen zu zeigen, es gibt 1.800 Beschuldigte in Deutschland, boah, weil der Herr Hanno Berger dieses
Piep.
Ja, hat das Ganze privatisiert. Das heißt, es haben die ganze Zeit nur Banken gemacht am Anfang und der hat gesagt, ja, wenn die Banken können, können wir das auch privat verticken. Und der war früher, glaube ich, Finanzbeamter, der war ein sehr guter Finanzbeamter, hat Karriere gemacht und hat irgendwann gesagt, so, das ist mir alles zu lame hier. So viele Regeln, Scheißdreck, Tralala, ich mach mein eigenes Ding. Dann hat der eine unfassbare Karriere hingelegt, bis Partner in irgendeiner Anwaltskanzlei in New York und so, der hat Unsummen verdient, eine richtig Karriere. Und irgendwann hat er dieses Cum-Ex entdeckt und hat es für Privatleute, für richtig reiche Arschgeigen, die einen Hals nicht voll kriegen, muss man ja so sagen. Da gab es Leute, die haben ihr Boot Cum-Ex genannt. Noch Fragen? Ja?
Aber wie widerlich kann man sein?
Absolut. Also das ist so, weißt du, da sitzt du da und denkst du, jetzt, genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für diesen Meteoriten. Ja? Ja. Gut. Okay. Also, und das Schlimme ist, dieser Hanno Berger behauptet bis heute, bis jetzt gerade vor, letzte Woche kam raus, 10 Jahre Knast für den Hanno Berger.
10 Jahre.
10 Jahre.
Och, knuffig.
Ja, der ist ja schon uralt, also der wird da in einem Leben rauskommen. Okay. Der sagt bis heute, er ist unschuldig. Das ist ja völlig legal alles, behauptet er. Naja, wir müssen aber noch die Anne Brohr-Hilke, ganz merkwürdiger Name übrigens, die müssen wir erwähnen, weil das war die erste, die wirklich sich festgebissen hat. Das ist eine Staatsanwältin aus Köln, glaube ich, und die ist hinterher gewesen. Und die hat, die kommt auch zu Wort, der Hanno Berger kommt auch zu Wort in dem Podcast übrigens, der darf sich rechtfertigen. Der ist ja in Untersuchungshaft gewesen und der, habe ich ja gar nicht erwähnt, wer das gemacht hat, der Massimo Bognani, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der hat das Ganze, das ist ein Investigativreporter von der ARD und der hat das alles gemacht. Und der ist auch zum Hanno Berger, der ist bis nach Peru und hat da Leute aufgegraben. Hanno Berger war lange Zeit in der Schweiz, weil die Schweiz liefert bei Steuervergehen nicht aus. Allerdings wurde der Hanno Berger auch wegen Betrugs angezeigt. Mm. Und deswegen, da mögen die Schweizer dann doch nicht mitspielen. Okay. Betrüger, raus. Steuer, pach, komm Junge. Haben genug Geld. Ne? Also jedenfalls diese Anne Brohr, was ist denn das eigentlich für ein Name? Das muss ich mal recherchieren. Brohr-Hilke, die hat sich festgebissen und die hat den ganzen Stein ins Rollen gebracht letztendlich und hat alle aufgemischt. Ja, mittlerweile ist aber auch frustriert ausgeschieden aus dem Staatsdienst, weil sie, Olaf Scholz, ich kann mich an nichts erinnern. Also ich weiß, nein, keine Ahnung, was da war. Weil der steckt nämlich richtig tief mit drin. Ja. Ja. Der war nämlich damals Hamburger Finanzsenator und das kommt auch mal aufs Tablett, was da gelaufen ist, weil der hat mal schön mitgemischt, aber kann sich an nichts erinnern.
Natürlich. Ist
alles weg, hier ist so lange her. Also Katastrophe. Und ja, ganz schlimm. Also wie gesagt, 1.800 Beschuldigte nur in Deutschland. Davon, wie viel wurden von diesen 1.800 bis jetzt angeklagt? Kleine Schätzfrage.
2.
40. Oh. Von 1.800. Und es gab bis jetzt gerade mal 24 Urteile. Und diese 1.800, das ist nur die, die sie kriegen konnten. Mm. Die haben in Siegburg in Erwartung von unfassbaren Steuernachzahlungen ein Gerichtsgebäude für 50 Millionen hingeklatscht. In der Hoffnung, sie würden das innerhalb kürzester Zeit wieder zurückkriegen. Es ist letztes Jahr fertig geworden und jetzt die Tage ist der erste Prozess losgegangen. Das hat also ziemlich lange gedauert. Und da sind 54 Verhandlungstage angesetzt, was ein Haufen Zeug ist. Also es zieht sich bis Weihnachten mindestens. Aber die erwarten, glaube ich, Rückzahlung von 220 Millionen, wenn sie das alles so durchkriegen. Puh,
das ist ja ein Tröpfchen auf dem riesigen heißen Grillstein.
Ja. Also das ist unfassbar. Und jetzt erzähle ich dir, und das ist ein Spoiler, wer jetzt nicht das wissen will und den Podcast hören will, der soll jetzt die nächsten 1-2 Minuten mal skippen. Also ich fange jetzt damit an. Der Staat unterdrückt die Ermittlungen, weil, jetzt pass auf, Steuern sind Landessache. Das heißt, wenn der Staat so einen Typ verknackt, Steuern zurückzuzahlen, ist es ein Riesenbatzen. Mhm. Der Batzen ist so hoch, dass das Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich hat. Aha, merkst du was? Das heißt, wenn jetzt Hessen so ein Cum-Ex-Typ fängt und den verknackt, 100 Millionen zurückzubezahlen, dann zahlt er 100 Millionen in die hessische Staatskasse. Hessen steigt im Ranking des Länderfinanzausgleichs und müsste zum Beispiel dem Saarland davon Geld abgeben. Das heißt, Hessen hat die Arbeit, Hessen bezahlt den Prozess, Hessen hat den Ärger, Hessen hat Stress mit den Banken, können die in Frankfurt gar nicht leiden. Ja? Stress mit den Banken. Alle sind sauer auf den Staat und die können keine Geschäfte mehr mit diesen Typen hier machen. Und letztendlich wendet das Geld, was die in Hessen einwandern oder einnehmen, ins Saarland. Und deswegen wird es von höchster Stelle blockiert. Politik.
Ich zitiere Futurama. Ich möchte nicht mehr auf diesem Planeten leben.
Ja. So, jetzt wissen wir alle Bescheid. Es tut mir leid, Leute. Das Ach, ist
schön,
die Wahrheit.
Mandy, das hast du ja richtig schön gemacht jetzt.
Das
alle
ist die Wahrheit. Hört euch das an, ist super gemacht. Also wirklich auch super recherchiert, sehr geil. Also ich finde es auch sehr, also obwohl so ein Wirtschaftsding ist, super spannend erzählt auch. Und ich finde es halt so krass, dieser Typ, der hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Der, was soll denn das? Da denke ich mir, du blöder Sack, du hast gestohlen.
Ja, der denkt sich, er hat da eine Gesetzeslücke ausgenutzt, ja, genau. Also war es ja nicht illegal. Ja. Oh weh, oh wei. Bist du fertig?
Zur Beruhigung, seit 2012 geht es nicht mehr. Aber es gibt jetzt Kum-Kum oder XX. Also die finden schon wieder ihren Weg. Also es geht munter weiter. Ich sag's ja. Wenn alle mal ihre Steuern zahlen würden, wäre alles gut. Aber gut, so ein Schiff kostet Geld.
Ja.
Gut, Entschuldigung, dass ich dich jetzt noch weiter runtergezogen habe, aber es musste jetzt mal raus.
Viel tiefer geht auch heute gar nicht mehr.
Heute Abend sinkt für Sie das Niveau.
Die Stimmung.
Die Stimmung.
Okay.
Aber jetzt musst du hier was.
Genau.
Wir gehen direkt zum.
Der Klugscheißer der Woche.
Genau. Da ich mir den Podcast, den ersten für heute, spare, habe ich ausreichend hier einen Klugscheißer der Woche recherchiert. Ist mir schon vor längerem untergekommen, dieser Begriff. Und heute möchte ich dazu mal was sagen. Und zwar geht es um das Dämonengesichtssyndrom.
Mhm.
Wenn man auf den Link klickt, den ich in die Shownotes gepackt habe, dann geht direkt ein Artikel mit einem Bild auf. Hast du mal draufgeklickt? Das ist ja jetzt nicht googeln, das ist ja nur die Shownotes öffnen.
So.
Genau. Es geht um die Krankheit, Arthur, ich versuche das jetzt auszusprechen. Prosopometamorphopsie.
Echt jetzt, das gibt's?
Ja.
Alter.
Ja. Es gibt eine Handvoll oder man schätzt 75 Personen, die im letzten Jahrhundert daran erkrankt sind. Das ist eine
75 auf der ganzen Welt.
75 auf der ganzen Welt, von denen man weiß.
Im letzten Jahrhundert.
Ja. Das ist tatsächlich eine neurologische Störung. Das ist keine Psychose, das ist nichts Psychiatrisches. Man hat wirklich festgestellt, es ist eine neurologische Störung, die dafür sorgt, dass man Gesichter nicht mehr normal sieht, sondern verzerrt. Nämlich deswegen heißt es Dämonengesichtssyndrom, weil so die
von
Augen
Anfang
so.
An oder kommt es?
Das kommt irgendwann.
Oh, schlimm.
Und das ist auch zum Glück nur über eine gewisse Zeit. Bei den meisten dauert es nur ein paar Tage, Wochen. Und der US-Amerikaner, der ja immer angeführt wird, bei dem dauert das schon 3 Jahre. Also so. Deswegen wurde der besonders in den Studien oder in der Studie dann eben hervorgehoben, weil man das an dem halt eben recht gut erklären kann. Und der hat dann auch anhand von, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gemacht haben, mit irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen, weil diese Person, also nochmal, die sehen Gesichter verzerrt, also die Augen so in die Länge gezogen, den Mund ganz, ganz breit verzogen, spitze Ohren, breite Nase, Falten im Gesicht und so, also wie so ein Dämon halt, wie man sich den vorstellt. Und dieser Mann, dieser Amerikaner, der sieht aber so jetzt auf Fotos oder Bildern, Zeitschriften und so ganz normale Gesichter. Das ist nur, wenn so ein 3D-Mensch vor ihm steht, dann sieht er das so verzerrt. Und deswegen konnte der das anhand von Bildbearbeitungsprogrammen so erklären und zeigen, wie er die Gesichter sieht. Das war so ein ganz großer Aha-Effekt für die Wissenschaft. Wie gesagt, es hatten früher immer gedacht, das wäre was Psychotisches oder Halluzination oder so, aber das ist es definitiv nicht. Man weiß aber noch nicht, wo es herkommt. Dieser Mann hatte jetzt zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Der hatte eine Kopfverletzung gehabt und man hat feststellen können, dass er eine Zyste am Hippocampus hatte. Wobei aber der Hippocampus selber nichts mit der Gesichtserkennung zu tun hat. Also wissen sie nicht, ob das damit auch zusammenhängt. Und durch solche Traumata kann das halt eben ausgelöst werden. Wie gesagt, hauptsächlich Kopfverletzungen, ich glaube auch Infarkte oder Migräne tatsächlich.
Tina, Ufbasse.
Ufbasse. Nee, noch seht ihr alle normal für mich aus. Ich habe nur manchmal diese Aura. Und habe ich schon mal erzählt, ne? Oder kennst du wahrscheinlich auch so, dass ja, man so Zacken sieht. Ja. Genau. Das hatte ich letzte Woche wieder. Das ist ganz gruselig. Das hat man auch lange, lange den Migränepatienten nicht geglaubt. Und irgendwann konnte man das dann eben feststellen, dass das halt eben so eine neurologische Störung ist, dass da irgendwie es halt eben auf dieses Sehzentrum wirkt, dass man diese Zacken und diese Einschränkung im Gesichtsfeld eben sieht. Nur ist das halt eben häufiger als dieses Phänomen der Dämonengesichtssyndroms. Ja, wie gesagt, das ist keine Halluzination. Und auch nicht zu verwechseln, das habe ich auch nochmal hier mit aufgeführt, die sogenannte Pareidolie. Das kennen wir alle. Ich habe deswegen auch dieses typische Bild in die Shownotes mal gepackt.
Ah, jetzt kapiere ich es. Ich habe schon gefragt, was ist das für ein Bild?
Das ist, wenn man Gesichter in irgendwas erkennt, was eigentlich kein Gesicht haben sollte. Zum Beispiel diese Kirche, die aussieht wie ein Hühnchen oder eine Ente.
Da arbeiten aber auch die Autoindustrie damit zum Beispiel.
Wirklich?
Ja, die bauen tatsächlich die Autos. Zum Beispiel der Mini. Der sieht ja aus wie so ein lächelndes Minion oder so. Oder so. Mhm. Runde Augen, ne? So ein bisschen wie so ein Mund, der kühler und so. Da arbeiten die mit. Dass du ein freundliches Gesicht
im Auto. Extra, guck mal, ich habe schon als Kind gesagt, das Auto guckt komisch. Ja. Wir hatten ein Renault R18, als ich Kind war, und ich habe immer gesagt, der guckt so.
Okay. Das machen die. Also BMW ist ein bisschen aggressiver, deswegen
genau,
haben die
genau,
so,
genau. So, so. Deswegen mag ich keine BMWs, weil die aussehen wie Haie.
Ja.
Die haben auch so einen vorgeschobenen Kühlergrill, das sieht auch aus
genau,
wie so
und die haben auch so Zähne vorne.
Ja, siehst du, sieht aus wie diese vorgeschobene
die,
Schnauze.
Die geben den Autos ein Gesicht.
Ja. Guck.
Wusstest du das nicht?
Also ich, wie gesagt, ich habe schon immer gesagt, das Auto guckt so und so, aber dass sie das wirklich absichtlich nutzen, das war mir nicht klar.
Meinst du, was dich als manipulieren hier?
Ja, ja, ja. Naja, jedenfalls ist die Pareidolie, auch wenn man Gesichter oder Figuren in Wolken sieht zum Beispiel oder so.
Und ja, das ist ja so ein Kinderspiel. Ne?
Genau, und das ist halt was du bewusst mehr oder weniger steuern kannst. Ja. Du bildest jetzt ein, okay, da ist jetzt ein Gesicht und guckst da, oder so Tapetenstrukturen hier, ne, was siehst du da drin? Aber du kannst dann auch wieder, sag ich mal, den Blick verändern. Und dann siehst du
lesen.
Genau. dann ist es wieder nur eine Tapete oder eine Wolke. Wobei mir das bei dieser Kirche echt schwer fällt.
Wohl, da gibt es ja das Batman-Zeichen.
Dieses Kindergebiss mit den ausgefallenen Zähnen.
Ja, oder halt, ne? Was anderes.
Habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, möchte ich jetzt gar nicht weiter hinterfragen.
Guck halt nochmal genau hin.
Nee, für mich ist das ein Kindergebiss.
Okay.
Das war mein Klugscheißer der Woche. Das
sehr schön.
Dämonengesichtssyndrom.
So, und jetzt hau mal hier deine Fanfare raus.
Willst du jetzt nicht erst nochmal deinen Podcast vorstellen?
Ich kann auch nochmal meinen Podcast vorstellen.
Ja, jetzt habe ich ja gebabbelt.
Wie du magst. Gut, ich habe was. Ist Werner Herzog zu groß für Deutschland? Werner Herzog kennst du?
Nee, ich dachte ursprünglich, es geht um den ehemaligen Bundespräsidenten.
Oh, das ist der Roman Herzog. Aber gut, ja, es gibt auch noch einen Fußballspieler Herzog aus Österreich, der war auch sehr bekannt. Aber der Werner, du kennst den Werner Herzog nicht?
Nein.
Jetzt pass auf. Fitzgeraldo kennst du?
Wen?
Fitzgeraldo, den Film.
Nee. Habe ich hier jemals schon mal mit Ja geantwortet, wenn du gefragt hast, ob ich den und den Film kenne?
Klaus Kinski kennst du.
Ja.
Du kennst aber auch die Szene, wo Klaus Kinski im Dschungel komplett ausrastet.
Nicht bewusst.
Echt jetzt nicht? Alter. Ich kann so nicht arbeiten. Das gibt's doch nicht.
Maddie.
Aber du kennst den Pinguin, der in sein Verderben läuft.
Nein. Woher?
Conny?
Gewöhn dich doch einfach mal dran. Finde dich doch mal ab, dass ich keine Filme
Werner
kenne.
Werner Herzog ist ein sehr berühmter deutscher Filmregisseur. Nur nicht in Deutschland.
Das meine ich nämlich. Ich habe nämlich vorhin irgendwo nachgeguckt.
Aber der ist schon sehr bekannt.
Ach genau, ich habe nach dem Namen geguckt, weil ich nämlich nochmal den Unterschied zum ehemaligen Bundespräsidenten rausfinden wollte. Und da stand dabei, ein sehr bekannter, was, Regisseur?
Ja.
Aber eben nicht in Deutschland.
Ja. Also in Deutschland ist er aus Gründen, er ist schon bekannt, also man kennt ihn, aber er ist, er mag, man hat ihm halt auch ein bisschen übel mitgespielt, sage ich mal so, in Deutschland. Also gerade die Presse, die hatten halt in seinen Anfangszeiten, naja, runtergeputzt. Aber Fitzgeraldo musst du doch kennen mit Klaus Kinski, wo du Klaus Kinski, du blöde Sau! Und überhaupt kommt irgendwann mal der Moment, wo ich dir in die Fresse schlage. Das kennt doch jeder.
Ich nicht. Ich bin nicht jeder.
Scheinbar.
Auch
offensichtlich,
wissen.
Frau Becker. Offensichtlich. Und dieser Pinguin, also ich rede jetzt zu euch, liebe Sophie. Also mit der
du kannst
Tina
es mir ja auch sagen. Erklären.
Es gab so ein Ding, was viral gegangen ist und der hat auch sehr viele Dokumentationen gedreht. Also er ist bekannt für seine Dokumentation, bekannt für seine markante Stimme in Bayerisch-Englisch. Also richtig krasser, deutscher, harter, bayerischer Akzent in seinem Englisch. Also grammatikalisch astrein, aber die Aussprache Katastrophe. Also jeder Deutsche versteht ihn sehr gut, wenn er Englisch spricht. Der wurde während eines Live-Interviews von einem Luftgewehr beschossen und hat es ignoriert. Und der Reporter hat gesagt, sie wurden gerade angeschossen. Er sagte, ja, this is not a relevant injury. Wir können weitermachen quasi sowas. So redet er halt, ne? Dieses Deutsch. Aber sofort trocken hatte, naja. Oh mein Gott. Aber keiner weiß bis heute, warum der überhaupt angeschossen wurde. Der macht immer so Sachen. Dieser Pinguin, ich erkläre dir, es gibt eine Szene, du siehst die große, weite Antarktis. Eine Gruppe Pinguine läuft quer über das Eis. Ja, und im Hintergrund diese Stimme, so ganz langsam. Und this is a group of Pinguins walking to the sea. So redet er. Ne? Und ein Pinguin dreht um und läuft in die entgegengesetzte Richtung, ganz alleine. So, und dann, this Pinguin is walking alone. And it is suddenly, und was sagt er, also sein sicherer Tod, er läuft in den sicheren Tod. Blabla, bla, und erzählt warum. Und dieser Pinguin weiß genau, wenn er jetzt weiterläuft, wird er sterben. Und dann kommt so, but why? Und dann hört es auf. But why? Fertig. Und das ist voll viral gegangen. Alle Leute denken, guck mal, der Pinguin hat die Schnauze voll von den anderen Pinguinen. Ich sehe mich in diesem Pinguin. Ich bin der Pinguin. Leck mich alle am Arsch. Lauf in den sicheren Tod, bevor ich mit euch mitlaufe, ihr Schafe, was weiß ich. Ich laufe der Herde nicht mehr her, bla bla bla. Es kam dann raus, der Pinguin ist dann irgendwann auch wieder zurückgekommen. Wissen die wenigsten. Dieser Pinguin ist nicht tot, liebe Leser. Macht euch keine Sorgen. Vielleicht ist er mittlerweile von irgendeinem Seehund gefressen worden, keine Ahnung. Aber
oder eines natürlichen Todes gestorben.
Was auch immer, aber in dem Moment ist er nicht gestorben. Der hat halt mal kurz, keine Ahnung, vielleicht war nur ein Pinkeln oder was. Ich weiß nicht, aber solche Sachen macht er.
Schönen Stein gefunden.
Und dieses Klaus Kinski-Ausraste-Teil, das ist legendär. Legendär. Der ist, also Fitzgeraldo ist ein Film, da geht es um einen Mann, einen weißen Mann in Südamerika, im Amazonasgebiet, der ein Schiff über einen Berg ziehen lässt von indigenen Volk, weil er mit dem Schiff in den anderen Fluss, der parallel hinter diesem Berg läuft, da will er hin. Keiner weiß warum. Es wird auch, glaube ich, nie aufgeklärt, warum der dieses verkackte Schiff in diesem anderen Fluss haben will. Und naja, jedenfalls wird dieses Schiff über diesen Berg gezogen. Und es gab da im Vorfeld massivste Probleme mit diesem Boot. Dann ist er erst in so einen Drehort, hat dann da so ein Filmset-Dorf aufgebaut, weil es ja irgendwo im Dschungel war, die mussten ja irgendwo kampieren. Dann kamen die Indigenen, haben dieses Dorf abgefackelt, haben es am nächsten Tag wieder aufgebaut, nur um es nochmal abzufackeln. Seit diesem Tag wird jedes Jahr am gleichen Tag dieses Dorf aufgebaut und abgefackelt. Als Zeichen des Widerstands der indigenen Bevölkerung gegen den weißen Mann. Also der Typ hat schon ein paar Sachen. Und das Krasse ist, der Typ, wie wir ja mit diesem Pinguin gesehen haben, der baut sich seine eigene Wahrheit. Hm. Ja, also seine Dokumentation, das sind für den, könnte so gewesen sein. Mhm. Ja, und das ist halt auch so ein Kritikpunkt, den er hier in Deutschland immer vorgeworfen kriegt. Und er sagt so, er dreht doch jetzt keine echte Dokumentation, er dreht da einen Unterhaltungsfilm und sowas. So argumentiert er. Und du kannst ihm eigentlich nichts glauben, aber es ist nicht immer, also immer ist ein Funken Wahrheit drin. Mhm. Das ist ganz krass gemacht von ihm. Und das wird halt in diesem Podcast in 6 Folgen abgeschlossen natürlich. Und super erklärt, aber das Einzige, der nicht zu Wort kommt, ist der Werner Herzog, weil der keinen Bock mit deutschen Journalisten zu reden. Ist ein bisschen schade. Also es kommen Weggefährten, es kommen der Typ, der bei dieser Aktion beim Klaus Kinski damals das Opfer war, das war der Produktionsleiter, der kommt zu Wort, der erklärt dann nochmal, wie die Szene so war und so. Das ging ja so weit, dass die, also der musste dann den Film in einer anderen, ein paar tausend Kilometer weg von dieser ersten Aktion da drehen. Und es war dann ein anderes indigenes Volk, die haben dann mitgemacht und so. Die haben sich natürlich bezahlt mit, keine Ahnung, was, Feuerwasser oder was auch immer, was damals war. Es war ja 79 oder so. Und der Klaus Kinski, der hat sich so schlecht benommen am Set über Wochen, dass die Indigenen irgendwann mal zu dem Werner Herzog kamen und haben gesagt, sollen wir den töten? Wir bringen den für dich um. Der nervt, der Typ, wir wissen das, ja. Und da hat er gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, ich brauche den noch und so, gell. Und die hätten den um die Ecke gebracht. Ist aber auch so eine Legende, die der Werner Herzog erzählt. Wer weiß, ob es stimmt. Aber die Story dahinter wäre ja schon geil. Ja. Ne? Der Kinski ist halt auch so ein Vollassi gewesen. Ja. Ja, das ist nicht normal. Ja, also das ist eine super geile Doku über Werner Herzog. Der Typ ist so zwischen Genie und Wahnsinn, pendelt da hin und her. Hat unfassbar produktiv ist der. Der hat in einem Jahr, glaube ich, mal 7 Filme gedreht oder so.
Boah.
Und der ist jetzt 80 geworden dieses Jahr oder wird 80. Der macht alles noch weiter, ne? Also ist irgendwie, also ich bin nach dem Podcast, gehst du raus und weißt immer noch, magst du den jetzt oder magst du nicht? Also ganz komischer Kauz, aber irgendwie.
Eine Type,
definitiv, ne? Und das Krasse ist da, wenn du den erlebst, wie der redet so, dann denkst du, was ist denn das für eine Tranfunzel, ne? Aber dann hörst du die anderen, wie die sagen, der Typ, der zieht knallhart durch. Hm. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann geht der über Leichen. Ja, und das Jugendfreund haben sie dann noch. Ach, also ganz super interessant. Schöne Doku über den Werner Herzog. Viele Sumpfis werden ihn kennen. Ich sag mal 90% der Sumpfis kennen den. Die anderen 10 sind deine Freunde. Was weiß ich. Komm auf jeden Fall aus deiner Ecke. Sehr zu empfehlen. Ja, Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Unbedingt reinhören.
Mein Fanfaren-Podcast heißt Outfit. Ein ORF-Podcast, ebenfalls abgeschlossen. Leider. 8 Folgen, dauern je 24 Minuten, habe ich heute mal eben durchgewünscht. Und zwar war das ein Radiobeitrag, der während Corona irgendwie gemacht wurde. Da geht es um verschiedene Kleidungsstücke im Laufe der Zeit und ihre Geschichten. Also der Untertitel ist, was wir tragen und warum. Und das wurde jetzt Anfang des Jahres nochmal aufbereitet als Podcast. Mhm. Wie gesagt, leider nur diese 8 Folgen, da könnte ich mehr von hören. Und zwar tragen die einzelnen Folgen die Titel das Dirndl, der BH, die Jogginghose, der Anzug, die Kittelschürze, das Korsett, der Loafer und die Leggings.
Der was?
Ja, der Loafer, war mir auch nicht bekannt. Das ist eine bestimmte Art von Schlüpfschuh. Ah. Ja, trage ich auch nicht. Finde ich auch super hässlich. Die Folge habe ich auch noch nicht gehört.
Weil du den Schuh hässlich findest.
Ja.
Das ist natürlich ein Argument.
Also, wenn du jetzt so diese Begriffe gehört hast.
Eben hast du doch gesagt, warum gibt es nicht mehr Folgen und hast du noch gar nicht alle gehört?
Weil ich den heute erst entdeckt habe.
Na gut. Erzähl weiter.
von den Stichworten, die ich genannt habe, welches findest du am interessantesten?
Boah, meinst du, ich habe schon jetzt alle gemerkt?
Die Kittelschürze. Nee? Okay, egal. Also ich fange mal an. Zum Beispiel das Dirndl. Also es ist ja ein österreichischer Podcast, die haben sich deswegen nur auf Österreich bezogen Dirndl in dem Fall. Dirndl finde
ich voll interessant.
Ja, und die Geschichte war auch sehr interessant. Und zwar gibt es das Dirndl noch gar nicht so lange. Das ist etwa Ende des 19. Jahrhunderts erst entstanden. Durch ja, Romantik, ne? So hat man sich das Landleben vorgestellt.
Also die sind
nein, die Österreicher. Wir sind jetzt noch in Wien. Und da hat man dann auch irgendwann dann, sag ich mal, die Auszeit auf dem Land genommen von der Stadt. Und dann war das im Prinzip, hat man sich Bauernkleidung zum Vorbild genommen und hat daraus eben so eine schicke Tracht gemacht.
Das war schon immer ein Schickeria-Ding, ne?
Ja, genau. Und deswegen gibt es da jetzt auch keine so eine Einheitstracht wie, was weiß ich, dieses Bundesland muss diese Farben tragen oder keine Ahnung, oder die Schnürung ist immer hier und immer da, sondern es gibt ja gewisse Merkmale, wie ein Dirndl auszusehen hat, aber das gibt es ja in allen möglichen Farben, Varianten und so. Und dann haben sie eine Schneiderin interviewt, die, ich glaube, die ist schon über 90. Genau, und ich schmeiße es jetzt ein bisschen durcheinander. Wie gesagt, es waren ja jetzt einige Folgen, die ich mir angehört habe. Und die meinte dann sogar, dass sie das heute, so diese Wegwerf-Polyester-Kleider, dass sie da selber das unterstützt, weil damit kann ja jeder immer noch seine Individualität darbringen und zeigen. Und beim nächsten Mal trägt man halt eben wieder was anderes.
Aber so ein richtiges Dirndl, so teuer.
Ja, eben. Und die Ansicht, die fand ich schon echt interessant. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, war, dann haben sie natürlich so im Laufe der Zeit, ne, das wurde dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben nochmal richtig groß. Und dann erst in den 90er Jahren hat man es dann so mit der rechten Szene verbunden.
Was?
Ja, 90er und Nuller Jahre und so. Und dann wollten sich aber halt eben diese Traditionsdirndlträgerinnen da eben nicht mit in eine Ecke werfen lassen. Und deswegen trägt man das heute noch. Also ich weiß nicht, wie es in Bayern oder auch Baden-Württemberg ist oder war. So habe ich auch geguckt, wie du wirst. Vielleicht ist da in Österreich eine andere Geschichte mit einhergelaufen.
Also ich weiß, dass also Oktoberfest sowieso, ja klar, klassisch.
Genau.
Aber dass es eine ganze Zeit lang in Deutschland, die Dirndl waren weg. Und ich meine, 70er oder 80er Jahre hat irgendeine Modedesignerin in München die wieder auf den Markt geschmissen.
Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass die sich da nur auf Österreich konzentriert haben und nicht auf den gesamten Raum.
Podcast, ne?
Ja, in den anderen Folgen gehen sie aber auch so eher auch mal über die Grenzen hinaus.
Wo ist denn der BH zum Beispiel erfunden worden?
Und
von wem?
Gut, dann springen wir jetzt von dem Dirndl zum BH.
Würde mich jetzt mal
interessieren. Ich wollte noch sagen zum Dirndl, dass die auch unterstützen, was jetzt auch in den letzten 20 Jahren erst aufgekommen ist, weil früher wurde natürlich die queere Gesellschaft in Trachtenvereinen überhaupt nicht geduldet und heutzutage tragen halt eben auch Schwule oder Crossdresser oder wer es auch immer sein mag aus der queeren Gesellschaft, tragen halt eben auch Dirndl und das hat diese ich glaube, die eine Moderatorin dann eben auch unterstützt. Finde ich auch unterstützenswert. Habe ich noch nicht erwähnt, die Moderatorinnen und Macherinnen dieses Podcasts heißen Anna Masona und Irmi Wutscher. Klassische österreichische Namen. Der BH. Der BH wurde, also der hat eine ganz krasse Geschichte. Es fing ursprünglich damit an, oh, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich das zum Beispiel nicht mit dem Korsett durcheinander werfe. Es gab ja immer so Phasen in der Geschichte, wo sich Frauen besonders figurbetont angezogen haben und dann mal wieder besonders straff. Und es fing eigentlich damit an, dass die Brüste nur gebunden wurden.
Also, Korsett quasi?
Nee, eben also, nicht. Also abgebunden, platt gemacht.
Ach, damit sie flach sind? Oder?
Genau, dass man zum Beispiel beim Sport, ist schon unangenehm, wenn die dann so rumhüpfen, dass die beim Sport dann eben abgebunden wurden. Oder in den 20er Jahren, als diese ganz schmale Figur bei Frauen innen war, dass man das halt eben auch abgebunden hat, dass man eben nur so eine ganz schmale Figur abgegeben hat und so. Und es kam dann erst im Laufe der Zeit, dass man da dann eben diese Körbchen dran gemacht hat. Und es kam auch später mit dem Korsett erst. Das Korsett war erst nur um den Rumpf, wo die Brüste hingen da drüber. Und erst im Laufe der Zeit kam das dann so weit, dass man quasi... Ich spiele hier mit meinen Brüsten.
Ich gucke dir in die Augen.
Gut. Die Körbchen an das Korsett gebracht hat, um die Brüste anzuheben und die dann eben mit diesen Schulterriemen gehalten hat quasi.
Hast du sehr gut gezeigt im Podcast. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen, liebe Sophies.
Ich muss das zeigen, damit ich es auch in Worten ausdrücken kann. Das haben die ja schließlich auch gemacht in ihrem Podcast. Ja, und Fakt ist aber bis heute, ich glaube, jede Frau weiß das, BHs zwicken, klemmen, drücken sind einfach unangenehm, weil jede Frau ist einfach so individuell und der BH ist einfach Standard.
Und kann ich nicht mitreden.
Ja, glaub's mir. Es gibt zwar auch viele Verfechterinnen, die sagen, nur ein BH, der nicht die richtige Größe hat, zwickt. Aber ich glaube, die wenigsten Brüste passen in diese Standardform eines BHs. Deswegen kam mit Corona und der Pandemie und dem Homeoffice einfach auch die BH-freie Zeit.
Mich würde ja interessieren, wer den BH erfunden hat. Mann oder Frau?
Eine Frau.
Tatsächlich? Ja, ja. Okay, hätte ich mich jetzt... Ja, ja. Wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich sagen,
es war... Also wie gesagt, es war keine Erfindung in dem Sinn, sondern es war so eine Entwicklung aus der Kleidersituation heraus. Naja,
irgendwann musste ja einer mal auf die Idee gekommen sein.
Und ich, also so wie ich mich erinnere an die Folge, waren das Frauen. Und zwar geht es außerdem bei dem BH darum, nicht nur die hübsche Brust in Form zu bringen und darzustellen, ja, ne, auch im Dirndl mit einem schönen Ausschnitt und so, sondern auch die... zu aufreizende Weiblichkeit oder die sexualisierte Weiblichkeit wie hervorstehende Brustwarzen zu verdecken. Das ist sehr schön in dem Podcast. Dann ist mir aufgefallen, dass die meisten Folgen eigentlich über Frauenkleidung gehen und die damit einhergehende Sexualisierung der Frau und was Frau tragen darf und was nicht, in großen Anführungszeichen. Genau. Und das
ist wieder sowas, was aus... Ich muss sagen, schon ein bisschen aus meiner Generation kommt auch dieses, wir gucken gerade eine Serie, die spielt in den 80er Jahren und davor haben wir, glaube ich, auch eine Serie geguckt, die auch in den 80er Jahren spielt und da wird jetzt so langsam steigen wir dahinter und da fällt mir das extremst auf, was mir früher nie aufgefallen ist, wie Männer mit Frauen umgegangen sind. Jesus, Maria und Josef. Und mir war das nie so bewusst wie im Moment. Beispiel, es geht um so eine, das ist eine Serie, die spielt in einem Nachrichtensender und da ist eine Moderatorin, die wird von ihrem Chef angekackt, weil es kommen Anrufe rein von den Leuten, sie wird so aufgetakelt und, naja, er wollte es nicht sagen, aber die sollte mal ein bisschen weniger Kekse essen. Und da habe ich gesagt, oh Alter, und ich dachte mir, ja, so war das damals. Die haben das einfach, und deswegen hat mich interessiert, wer den BH erfunden hat, ob das ein Mann oder nicht. Also ich hätte wetten können, es war ein Mann, um seine eigene Geilheit irgendwie wieder in den Griff zu kriegen oder sowas, ja. Oder um halt noch geiler zu werden, was ist eins von beiden, ist ja immer der Grund. Ich werde langsam zum Feministen, muss ich dir ehrlich sagen. Also es ist jetzt mit auch dein Verdienst, muss ich jetzt wirklich mal anerkennen. Ich rede ja dann sehr oft mit der Conny drüber, aber bei mir ist halt immer das Problem, ich habe das nie gesehen. Weil es mich nicht betroffen hat, richtig, weil ich das nicht gemacht habe, weil mir von Anfang an, ich habe mich schon als Kind gefragt, wo ist das Problem mit den Schwulen und den Schwarzen? Mhm. Was, oder die Juden, wo ist das Problem? Genau. Ich habe kein Problem gesehen und habe mich immer gefragt, warum?
Ja,
Und es konnte mir keiner erklären und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und macht mich heute noch wahnsinnig. Wo ist das Scheißproblem?
Genau, gibt keins. Menschen machen daraus Probleme. Ja. Und freue ich mich, dass ich dazu beitragen konnte, dir die Augen zu öffnen, weil das genau das ist es. Man muss darüber reden, dass es überhaupt in der Gesellschaft ankommt, dass es wahrgenommen wird, dass es als Problem wahrgenommen wird und dann kann daran was geändert werden.
Ja, das Dumme ist, dass ich mich jetzt schäme.
Ja, musst du nicht.
Ja, ja.
das ist, ich finde es...
Das ist so peinlich, weil, nein, ich schäme mich jetzt nicht für die Arschgeigen, die so sind, wie sie sind, so ein Christian Ulm oder so ein Mist. Nee, ich will die Unschuldsvermutung. Nee, geht's nicht. Du bist ein Arsch, fertig. Und Aber dieses, dass ich das nicht gesehen habe und nicht eingeschritten bin, weißt du, was ich meine? Weil sonst hätte ich damals schon gesagt, ey, mach das nicht.
Was hättest du denn sagen wollen zur Conny?
Ja, zieh kein nicht BH zu an. Conny, nein, zu Männern, die so sind.
Ja.
Weil garantiert ist es in meinem Umfeld passiert.
Ja, aber wie gesagt, es wurde als normal angesehen.
Ja,
und,
genau.
Ich mache da niemandem einen Vorwurf.
Ja, aber ich habe es auch als normal angesehen. Das ist ja das Problem, das ich mit mir habe.
Weil dich keiner darauf aufmerksam gemacht hat.
Ja,
vielleicht. Also du merkst dich nämlich in Schutz. Ich finde es super von dir, dass du sagst, du wirst zum Feministen, weil genau das sind feministische Männer. Das sind nicht die, die sagen, oh, meine Frau ist so toll, die kann alles, sondern nee. Genau.
Ja, die kann auch
sowieso,
alles.
Die Conny sowieso.
Ist ja auch jetzt kein Standard.
Aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, aber so langsam steige ich dahinter, was, also Männer sind Männer und Frauen sind Frauen, ja? Ja. Ist so. Männer sind, wie sie sind und Frauen sind, wie sie sind. So, aber es darf jetzt niemals einer über dem anderen stehen.
Genau.
Das ist so meine Meinung. Und also Gleichberechtigung ist Gleichberechtigung, fertig. Aber das, was mir halt so bewusst wird, ja, genau so war es. Der Fernsehchef, Mann, hässlich wie die Nacht, fett gefressen, Säufernase, sagt zu dir, du bist zu fett. Aber selber so eine Kugel, ja. Und es war halt einfach der Ton damals. Und Frauen mussten so und so sein. Und Frauen dürfen das nicht. Und jetzt, das ist auch eine Situation aus meiner Familie. Es ist vielleicht, naja, so privat ist es jetzt auch nicht. Aber es gab einen Familienrat bei uns Anfang der 80er, würde ich sagen. Ich war so 10, 12 Jahre alt oder so. Und da saßen wir am Tisch, alle, 5. Und mein Vater sagt, was haltet ihr davon, wenn eure Mutter arbeiten geht? Was sagt ein 12-Jähriger?
Nein.
Klar. So. Wir Kinder, ne, also war ich da überhaupt 12? Also eher weniger, ne? Also, und die Kinder haben natürlich gesagt, nee, Quatsch, Mutti muss zu Hause bleiben. Mhm. Ist ja toll. Aber wir haben ja gar nicht, was, konnten die Tragweite überhaupt nicht erfassen. Mhm. So, und dann war das vom Tisch. Gerade heute Mittag habe ich mit der Conny drüber gesprochen und eigentlich war das manipulativ von meinem Vater.
Ja.
Der wollte nicht, dass die Mutter arbeiten geht, genau. Also hat er die Kinder gefragt, der wusste genau, was wir sagen.
Natürlich.
Und damit war das Ding erledigt.
Krass.
Ja. Also, das sind so Sachen. Und das ist ein mini, mini, mini Ding.
Ja.
Ich meine, es ist, ja, nicht mini, mini, aber mini. Und, aber so Sachen sind es halt, die mich da beschäftigen jetzt. Und, also, was mich stört, ist, dass ich das nicht früher erkannt habe und, nicht eingegriffen habe, wenn irgendwelche Situationen waren, so dumme Sprüche oder, also, ich war garantiert in irgendeiner Catcalling-Situation mal und habe vielleicht auch mitgemacht und habe mir dabei nichts gedacht. Und das, damit mische ich mich heute als 56-jähriger Mann öffentlich für alle Missetaten in dieser Richtung entschuldigen, bei allen Frauen. Auch die, die es nicht hören. Nur das mal, um es klarzustellen. Jo, und,
danke dafür.
Ich unterstütze euch in eurem Kampf.
Sehr gut. Und übrigens, die Verbrennung von BHs bei der 68er-Revolution ist nur ein Mythos, die gab es nicht.
Was, wenn der Herzog gedreht? Seine eigenen Wahrheit.
Genau. Ja, wahrscheinlich hat der auch Karl Lagerfeld das Zitat in den Mund gelegt, wer Jogginghose trägt, hat sein Leben nicht im Griff.
Hat er das nicht gesagt?
Nein.
Wer hat das gesagt? Gar keine.
Nee, hat man ihm im Mund gelegt. Ich dachte mal, ich hätte ein Video davon gesehen, wie der das sagt. Mhm. Aber so kann man die Erinnerung manipulieren. Aber die haben in dem Podcast gesagt, das kann man nicht nachweisen, dass der das je gesagt hat. Also kann es kein Video davon geben.
Ja.
Ja, genau, die Jogginghose ist nämlich auch ein Thema in einer Folge. Was schätzt du, wann die erste Jogginghose getragen wurde?
Boah, als
Mode? Sportkleidung. Ja, als Sportkleidung. Als
Sportkleidung. Wow. 80er? Irgendwann?
Ja, ein bisschen früher.
Echt, tatsächlich?
Mhm. Und zwar wurde die erste Jogginghose überhaupt, früher haben Männer in ganz normaler Kleidung Sport gemacht, ja. Die erste Jogginghose wurde 1967 für Franz Beckenbauer designt.
Wer sucht? Der Kaiser.
Ja. Seitdem gibt es überhaupt erst Jogginghosen.
Auch mal öffentlich im, also es gibt auch ich hatte den hier auch schon mal vorgestellt, wie heißt der, Dingsbums Doping, Geheimsache Doping, der Podcast. Ja. Da gibt es eine neue Staffel über Doping im Fußball. war ja immer so, ja, Doping kannst du, Fußball kannst du gar nicht dopen und so. Und der Beckenbauer hat im Sportstudio mal öffentlich Doping zugegeben und es ist nichts passiert. Also hat es jetzt nicht so gesagt, er hat gesagt, oh ja, da gab es die Spritzen, dann ging es weiter. Und alle um ihn rum, Franz, was sagst du da, halt die Klappe jetzt. Ja, wo ist denn, es war doch so, ja, okay, Themawechsel. Da hast du sofort gemerkt, wie ein Ding durch diese Gruppe ging, so, oh, halt's Maul jetzt, gell. Und der Franz, wo ist denn, es war doch so, gell. Und da wusste ich, Alter, der hat gerade Doping zugegeben und es ist nichts passiert. Der Typ war wie Teflon.
Krass.
Der hat doch auch ein Kind von seiner Sekretärin bekommen, ne? An der Weihnachtsfeier gezeugt.
Umgekehrt vermutlich. Die Sekretärin hat ein Kind von ihm bekommen.
Ja, okay, ja.
Egal, ja.
Also, der hat seine Sekretärin an der Weihnachtsfeier befruchtet. Und ja, das kam dann halt raus. Und der, ja, Gott liebt alle Kinder. Dann war das so durch. Thema durch. Keine Ey, Scheidung, kein Nix.
Fußballer, die dürfen echt alles.
Unfassbar, der Beckenbauer. Und der hat auch zugegeben, dass die WM 2006 gekauft wurde. Der hat im Interview gesagt, was denn, ihr wollt doch die WM. Der hat es zugegeben, ist auch nichts passiert.
Das erinnert mich an einen Obdachlosen, den ich mal in San Francisco gesehen habe. Der hatte auf seinem Schild stehen, als er um hier Geld gebettelt hat, why lying, I want to buy alcohol.
Da hätte ich ihm auch einen Dollar reingeschmissen.
Ja, ich glaube ich auch.
Ja, ist so.
So, und das jetzt, wo wir schon beim Aufreger sind, die letzte Folge, die Leggings, ist auch ein extrem polarisierendes Kleidungsstück. Da gibt es so viele Gesichter. Man kann,
bauchfrei sollte der tragen, der bauchfrei ist, ne? So ungefähr ist es mit
ja,
den Leggings.
Ja, genau. Und dann, warum willst du jemandem vorschreiben, was er tragen darf? Genau.
Ja,
nee,
okay.
Ich fand viel besser die Geschichte der Leggings. Die ging ja in den 80ern los, so, ne?
Ja,
mit Jane Fonda, genau. Mit ihren Fitnessvideos und so. Und ich hatte
dieses Aerobic.
Oh ja, ja, genau. Da bringst du mich auf ein gutes Stichwort. Und zwar, genau, das mit den Jogginghosen und Leggings und so, das nennt man auch Athleisure, also Athletics Leisure Kleidung.
Puh, ja, gut,
wie du meinst. Aerobic. Genau, und da gab es ja diese wunderschönen, bunten Polyester, Neon, Gelb, bunt. Ich hatte mit Sicherheit für den Sportunterricht in der Schule, und das waren schon die 90er, hatte ich eine Leggings mit so Galaxien, Milchstraße, bla, Planeten, Blitze, Zeug und so. Bunt und explosiv halt eben.
Die Astrologin.
Ja. Was?
Nomen.
Und so, was ich aber auch wirklich aller unterste Schublade finde, die haben den Begriff dafür genannt, ich habe es mir nicht gemerkt, es gibt Leggings, die haben eine Verengung in der Arschritze.
Warum?
Genau, warum? Es ist so ekelhaft. Alter, ich will deine verdammte Kerft nicht sehen.
Es gibt ja auch den Kuhfuß-Effekt bei Leggings, ne? Weißt du?
Ja, ich kenne das als Kamelfuß. Oder
Kamelfuß ist auch gut, ja. Aber ich
oder Wunschhose.
Wunschhose. Oh.
Kannst den Wunsch von den Lippen ablesen.
Oh,
hier musst du echt den ab 18 Tag drauf machen auf die Folge.
Free Dive.
Genau. Und das geht so weit, dass es in den USA ein Legging-Trageverbot für junge Mädchen gibt.
Ja, meine Güte.
Und da hört es für mich schon wieder auf.
Ja, das ist.
Wenn ihr Frauen nicht sexualisieren würdet, dann wäre das shit egal, was junge Mädchen tragen würden. Aber.
Ja, warum? Also. Soll ich das jetzt erklären, ohne dass es blöd wird?
Komm, hau raus.
Ja, nee, ich kann es irgendwie. Also, ich bin ja jetzt schon etwas älter, sagen wir es mal so. Und mein Testosteronspiegel ist schon etwas gesunken. Aber wenn du, ich sag jetzt mal, wie es ist, als junger Mann willst du alles ficken, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn da ein junges Ding mit so einem Kamelfuß-Ding rumläuft. Ne? Dann ist doch klar, dass das sexualisiert wird. Andernfalls oder andererseits muss man halt auch sagen, ja, dann halt dich halt einfach zurück, du Vollidiot.
Richtig. So, und hier sind wir nämlich wieder beim Victim Blaming. Ja. Ich habe es nur wieder gesehen.
Aber jetzt erklär du mir, warum eine Frau sowas macht.
Die denkt da nicht drüber nach.
Okay.
Das kann ich dir.
Sieht sie das nicht, dass sie einen Kamelfuß hat?
Nein, ich kann dir das als Frau sagen, die als junges Mädchen, die noch keinen Bauch hatte, bauchfrei gegangen ist und das einfach schick fand, weil es Trend war und im Leben nicht dran gedacht hat, dass all die anderen Vögel drumherum sie nur vögeln wollten. Da denkt man als Frau nicht dran. Man möchte sich als Frau schick machen. Also alle, die behaupten, die ist ja selber schuld, wenn sie so rumläuft, die ist ja so aufreizend, die macht das ja extra, die will ja nur, dass man hier hinterher guckt. Aber nicht, dass sie gevögelt wird. Sie möchte sich schick machen. Das ist die einzige Intention einer Frau.
Was ich von der Conny gelernt habe. Die Conny brezelt sich dann auf, wenn sie irgendwo hingeht, in ihre Art von Öffentlichkeit, sag ich mal. Ja, also die geht ja nicht auf die Bühne oder auf die Zeile oder sonst wo, sondern in Chor oder sonst irgendwo auf eine Party oder sowas. Und dann brezelt die sich halt auf.
Ja.
So. Es ist ja so, wenn ich neben der Conny sitze ein paar Stunden und Fernsehen gucke oder so und die dann angucke, bin ich immer wieder begeistert von ihr. Egal, wie die aussieht. Ja. Und wenn die dann aber so eine Stunde braucht, die ja schon mal in ihrem Bad, locker, so mit, was die halt so alt macht, ne? Und dann kommt die Treppe runter und dann geht die Sonne auf. Ja, und dann denke ich mir, boah. Und dann sage ich, warum? Du gehst doch nur in den Chor. Ja, ich mache das doch nicht für dich, ich mache das für mich.
Genau, ganz genau. Und es mag Ausnahmen geben, die gibt es immer, dass es Frauen gibt, die das für einen anderen Zweck machen, aber das Grundverständnis einer Frau ist, sie macht es für sich.
Ja, die will gut aussehen.
Ja, richtig. Ja, so ist es. Kann ich mit 100%iger Überzeugung dahinter stehen. Und was ich noch sagen wollte, es gab da diesen Trend wohl auf TikTok, dass wieder dieses Victim-Blaming losgeht. Und da gibt es dann eine Gegenbewegung auf Instagram, wo die Leute dann ihren Hunden Futter vorhalten, so richtig leckeres Futter. Ja, und der Hund kann auch widerstehen. Wenn du das einem verdammten Hund beibringen kannst, dem Futter zu widerstehen, dann kann auch der verdammte Kerl seinen Schwanz im Griff halten. So,
und jetzt
das wollte ich jetzt noch gesagt haben. Das war mein Wort zum Sonntag. Also,
das ist ein guter Vergleich.
Super Podcast, ganz toll. Also auch die Geschichte mit der Kittelschürze fand ich super. Und
Kittelschürze. Ein Kultkleidungsstück.
Was die letzten Jahre dann auch wieder auf den Laufsteg in Paris kam.
Ernsthaft? Die Kittelschürze. Schon mal die Frau Rauscher denken. Frau Rauscher hat jetzt aufgehört übrigens.
Oh.
Ich kenne die ja persönlich. Das war meine Nachbarin früher.
Ach ja.
Die Bärbel, nicht Bärbel Boss, die Marianne Boss, die Bärbel Boss, die Tochter. Und die hat das, weiß nicht, 30 Jahre lang hat die Frau Rauscher gegeben. Die hat das vom Postmann, also Kälterei Postmann, für die, die es nicht kennen. Die Frau Rauscher ist Frankfurter Kultfigur. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat ein Beul am Ei. Ob es vom Alde kommt oder vom Äppelwein, das klärt die Polizei. Und die ist so eine Kunstkultfigur, die gibt es eigentlich nicht, aber die hat auch einen Brunnen in Altsachsenhausen. Da siehst du so eine Figur und die spuckt auch. Mhm. Das ist richtig cool. Und die wurde in Persona von der Marianne Boss, von der Kälterei Possmann, also Apfelweinkälterei hier, Frankfurter Nationalgetränk, quasi ins Leben geholt. Und die hat das tatsächlich 30 Jahre lang, glaube ich, gemacht. Die ist im Stadion aufgetreten, bei der Eintracht und so. Und die war ja auch beim Laternchen mit dabei. Also sie ist so eine Marketingfigur eigentlich gewesen. Und das war meine Nachbarin. Und da sind die Leute, die sind jedes Mal, habe ich gesagt, die kenne ich persönlich. Das ist nie mehr ausgetickt. Wie, du kennst die Frau Rauscher? Ja klar, hallo, ist die Marianne. Nee, die ist super, die war echt cool. Aber die ist auch weit über 80 mittlerweile. Die hat dann jetzt auch mal gut. Ne? Aber die wollen tatsächlich wieder eine neue finden. Ja. Das sind große Fußstapfen.
Oh ja.
Muss man sagen.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, aber die hat auch Kittelschütz an.
Ja.
Ja, aber das muss ich jetzt nochmal aufklären. Die Kittelschütz ist, das ist ja eigentlich, wo kommt denn die her?
Das war eigentlich Arbeitskleidung. Das haben früher sogar auch Männer eigentlich eher getragen, so was weiß ich. Nee, gab es kein Fließband. Aber so in Fabriken war das einfach Schutzkleidung, um die eigentliche Kleidung zu schützen, die darunter liegt. Und dann, wie war das? War auch nach dem Zweiten Weltkrieg, kam das erst auf, dass dann eben so die Hausfrau zu Hause dann eben sich halt auch so als Arbeiterin gesehen hat und das dann eben als buntes Accessoire getragen hat. Gab es ja wirklich in allen Farben.
Viel. Ich glaube, meine Mutter hatte sowas auch.
Echt?
Ja, bin ich ziemlich sicher.
Ich kann mich noch von meiner Uroma dran erinnern. Die hat es noch bis in die 90er getragen. Meine Oma auch bis in die 90er und danach aber auch nicht mehr.
Da, wo meine Mutter herkommt, aus dem Kaff im Spessart, da ist es Standard.
Heute noch.
Es gibt noch welche, ja, die ganz alten, sag ich mal. Aber so, zu meiner Kindheit und so war das nichts anderes.
Ja, genau. Nee, meine Oma ist ja vor 4 Jahren gestorben, mit 93, knapp 93. Und die hat aber, wie gesagt, also in den 2000er Jahren keine Kittelschürze mehr getragen.
Nee.
Aber in den 90ern, ja. Ja, genau. Und deswegen wurde das dann so als buntes Accessoire, was auch super praktisch war einfach. Und im Sommer konntest du dann einfach über die Unterwäsche dann einfach nur die Kittelschürze ziehen.
Kannst du heute noch, wenn du willst.
Kannst du heute noch, genau. Ja, heute in den Ostblockländern, Osteuropa, in den sozialistischen Staaten, da gibt es das halt eben noch. Und da vermutet man auch, da gab es eine Fotografin, die so Fotos gemacht hat von diesen Frauen. Und das hat die, wie heißt sie, Miuccia Prada, die hat das gesehen und hat das dann halt eben unter dem Label Prada nochmal auf den Laufsteg.
Prada. Kostet dann so Kittelschütz 3000 Euro oder was?
Das reicht. Ja.
Apropos Kittelschütz für 3000 Euro. Wenn ihr auf die Idee kommt, euch eine Plastikuhr zum Umhängen zu kaufen für 400 Euro,
lasst's
bleiben. Nur mal so am Rande.
Okay, Hammers.
Ja, jetzt
guck
müssen
mal,
wir,
haben wir selbst mit 3 Podcasts heute ganz schön.
Vielleicht mal kurz sagen, was wir heute gelernt haben.
Genau.
Was haben wir heute gelernt?
Ja, du hast ja nicht so viel gelernt heute. Nee,
oh,
ich habe
nicht
so
viel. Gelernt.
Ja.
Ich habe, oh Gott, was habe ich gelernt? Ich habe nichts dazu gelernt.
Was?
Cum-Ex ist böse, böse, böse und es wird nicht zu Verhandlungen, zu Verurteilungen kommen. Alles nachzuhören im Podcast Inside Cum-Ex in den 7 abgeschlossenen Folgen.
Ja, wir haben jetzt gerade vor wenigen Minuten gehört, dass Kittelschürzen auch von Prada genäht werden. Und dass Klamotten ihren Ursprung haben, hört sich nach einem sehr interessanten und einen Fanfaren-Podcast an, der heißt Outfit.
Richtig.
Kommt aus Österreich, Grüße nach Wien an Drama Carbonara.
Und ich habe noch gelernt, dass Werner Herzog nicht unser ehemaliger Bundespräsident ist, sondern ein überall außer in Deutschland bekannter Regisseur, der so krasse Sachen gemacht hat, dass man darüber einen Podcast gemacht hat mit dem Titel Werner Herzog, zu groß für Deutschland.
Genau. So, jetzt müssen wir noch sagen, wie wir zu erreichen sind.
Oh ja.
Und zwar einmal über unsere Homepage www.impodcastsumpf.de. Dort haben wir ein Kontaktformular. Außerdem haben wir da sämtliche von uns vorgestellten Podcasts verlinkt. Wir haben ein Archiv mit allen Klugscheißern der Woche. Die sind eigentlich, müssten wir das mal umtaufen, in Klugscheißer des Monats. Irgendwann
ist mir auch irgendwann mal aufgefallen.
Aber wir kriegen diese Kinderstimme nicht mehr ans Mikrofon, weil die ist mittlerweile auch schon 12.
Stimmbruch.
Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre dann
E-Mail-Adresse.
Genau.
perle@impodcastsumpf.de.
Oder dein Name @impodcastsumpf.de. Instagram, können Sie uns eine Direct Message schicken.
Folgt uns bei Instagram, da gibt es ab und zu immer mal wieder Fotos, Videobeiträge. Im Moment ist mal wieder ein bisschen weniger geworden.
Ja, es ist viel.
Abonniert diesen Podcast, folgt diesem Podcast, dann kriegt ihr immer mit, wenn es eine neue Folge mit 3 bis 4 neuen Empfehlungen gibt.
Nächstes Mal gibt es wieder nur 3.
Ja, aber von 3 verschiedenen Personen.
Das stimmt.
Ja.
Ja. Ansonsten, wer die anderen Kanäle hat, den kennen wir privat. Von daher müssen wir das hier nicht erwähnen.
Richtig.
Also wie gesagt, 5-Sterne-Rezension könnt ihr uns gerne geben. Das wäre sehr hilfreich für uns.
Genau, mit dem Titel für diese Folge, da basierte dein Titelvorschlag leider noch auf den Stichworten, die ich...
Aber deinen Titel verstehe ich auch nicht so ganz. Wieso failed?
Na, weil mein erster Podcast gefailed.
Ach! Dann müsste man vielleicht failed machen, statt failed.
Von mir aus auch failed.
Cum-Ex fehlt in Werner Herzogs Outfit. Das ist doch viel besser.
Okay.
So, dann haben wir doch den Titel gefunden. So, genau, das ist doch ein schöner Titel. Cum-Ex fehlt in Werner Herzogs Outfit. Da kann man ja auch wieder alles rein interpretieren, was auch rein interpretieren geht.
Wie immer. So, das ist der Juni. Habt einen schönen Sommeranfang.
Genau.
Ich gehe in die Reha und ich freue mich auf eine Juli-Folge mit Philipp und Thomas und Maddie.
Genau, die Jungs von Nein doch, oh, die haben schon fest zugesagt, wann wir aufnehmen, ist noch nicht gestellt, aber ich werde mich dann in den nächsten kommenden Tagen darum kümmern, dass wir einen Termin finden und euch dann drei wunderbare Podcasts und eine Ersatzfolge liefern, die es der Tina würdig ist. Wir wünschen der Tina alles Gute für die Kur, für die Reha.
Vielen Dank.
Ich hoffe, du kommst frisch gepinselt wieder zurück, keine Ahnung, wie man das sagt, neu aufgebaut, keine Ahnung.
Wie auch immer, ich hoffe es auch, danke.
Frische Tapete, was weiß ich.
Ich möchte mich innerlich eigentlich
verbessern. Du tapetierst doch auch innen. Also, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der draußen Tapete
da hast du recht.
An die Wand gemacht hat. Also dann tapezier dich mal neu.
Mach ich.
Und ihr hört die Tina hoffentlich im August wieder. Ich gehe da mal stark von aus. Und ansonsten...
Genau, dann bleibt sauber, liebe Sumpfis, denn wir gehen für euch in den Sumpf.
Und denkt dran, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel neu setzen.
Tschüss.
Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken, da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem...
Die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten.
Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden.
Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten.
Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet.
Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter Aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht.
Vielen Dank.
Und jetzt tschüss.
Tschüss.